Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier im Atrium der FAZ in Berlin. Herzlich willkommen hier im Raum. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen oder auch unterwegs an den Bildschirmen. Wir freuen uns sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Altbekannte Gesichter, aber auch eine Menge neuer, jedenfalls hier im Raum und sicherlich auch zu Hause. Das ist das Wunderbare ja an dieser Reihe junge Köpfe, dass wir ganz unterschiedliche Themen haben und somit auch vielleicht ganz unterschiedliche Attraktivitäten entwickeln können für unterschiedliche Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste junge Köpfe-Reihe in diesem Jahr 2023. Ja, die Frage, die wir uns heute Abend stellen, wie kriminell ist Deutschland, hat viel zu tun mit dem, was wir in den letzten Wochen in diesem Land gesehen und diskutiert haben. Einsatzkräfte, die mit Böllern beworfen wurden, versuchte Staatsstreiche, Staatsputsche von Prinzen in Tweed-Jackets und AfD-Richterinnen. Aber die Frage, was, wie kriminell ist Deutschland, hat natürlich auch größere sozusagen Kontexte, die sich zu den grundsätzlicheren Dingen hinwenden. Wie ist das Verhältnis zwischen Einwanderung und Kriminalität? Hat die Polizei vielleicht einen blinden Fleck auf dem rechten Auge? Und sitzen die eigentlich schlimmsten Verbrecher und Kriminellen nicht eigentlich heute hinter Bildschirmen? All diese Fragen wollen wir heute besprechen und zwar mit einer wunderbaren Gesprächspartnerin. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Helene Wawoski, meine Kollegin aus der Politik.
Ich bin Simon Strauß aus dem Feuilleton. Simon Strauß aus dem Feuilleton.
Das Wichtigste zum Schluss. Stellt sie Ihnen jetzt vor.
Ja, genau. Wir freuen uns sehr, dass Marina Hackenbruch heute bei uns ist. Sie ist Beamtin beim BKA, also beim Bundeskriminalamt, aber spricht heute hier in ihrer Funktion als Polizeigewerkschafterin. In dieser Funktion kann sie auch etwas offener sprechen als Beamtin. Mal gucken, wie sie mit dieser Doppelrolle heute umgeht. 35 Jahre alt, also ein junger Kopf, passend zu unserem Thema. Sie hat einen interessanten Lebenslauf, geboren in Offenbach am Main. Nein, nichts, wofür man sich schämen muss, finde ich.
Wenn man bei der FAZ ist. Genau.
Ja, naja, was haben wir denn? Beste Nachbarschaft. Hat erst ein Studium der Molekularbiologie angefangen. Das aber dann an den Haken gehängt, dann ist mit der Soziologie versucht und sich dann gedacht, ich gehe zum Bundeskriminalamt, war dort erst im gehobenen Dienst, also als Ermittlerin tätig im Bereich Rauschgiftkriminalität unter anderem, hat dann den Aufstieg gemacht zum höheren Dienst, noch ein Studium absolviert der Kriminologie und der Polizeihochschule in Münster und ist jetzt schon seit einigen Jahren in der Führungsetage des BKA auf der Führungsebene und eben Polizeigewerkschafterin, also stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, also eine Gewerkschaft, die vor allem die Kriminalbeamten vertritt. Genau, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind, dass wir über die Themen diskutieren, die Simon schon angesprochen hat. Wir wollen das auch wie immer tun mit unseren Zuschauern hier im Raum, also interaktiv. Stellt ihr die Fragen, die ihr stellen wollt, sagt eure Position, eure Meinung zum Thema, zögert nicht. Ihr müsst auch nicht unbedingt abwarten, bis wir hier fertig sind, weil wir ja immer wie immer ewig reden können, sondern auch gerne unterbrechen. Meine allererste Frage geht nochmal ins Biografische. Jemand, der erstmal Biologie studiert und dann Soziologie. Das ist jetzt nicht unbedingt die klassische Vorbereitung auf den Polizeidienst. Warum entscheidet man sich, Polizistin zu werden?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Und in meinem Fall ist es so gewesen, dass ich eigentlich Kriminologie studieren wollte. Deshalb habe ich mit Soziologie angefangen, weil ich mir immer schon die Frage gestellt habe, warum eigentlich der Großteil der Gesellschaft nicht kriminell wird. Und deshalb wollte ich Kriminologie studieren. Und während meines Soziologiestudiums habe ich dann festgestellt, dass mich das zwar sehr interessiert, dass ich aber gerne die Kriminologie von vornherein schon ein bisschen aus den praktischeren Gesichtspunkten betrachten wollte und habe mich dann eben beim BKA beworben, weil ich das BKA als Arbeitgeber sehr interessant fand. Und ich gebe es zu, ich wollte auch ein bisschen finanziell unabhängiger sein von meinen Eltern damals schon. Ja, habe mich beworben. Tatsächlich bin ich aber davon ausgegangen, dass es gar nicht klappt, weil das BKA damals sehr geringe Einstellungsquoten hatte. Und das war eher so ein, ja, ich probiere das mal. Ja, und das hat geklappt. Und seitdem bin ich jetzt schon seit über 13 Jahren eigentlich dabei und habe es nicht bereut bisher.
Okay, ich bin gerade drüber gestolpert, dass du sagst, dich hat interessiert, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht kriminell wird. Das klingt so, als verwundert dich das eigentlich ein bisschen. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
Ja, hast du richtig verstanden.
Okay, und du würdest eigentlich erwarten, dass, dass in uns allen irgendwie ein krimineller Kern steckt, was wahrscheinlich auch so ist, den wir aber auch ausleben müssten oder so, oder
wie? Nee, ich finde interessant, dass Menschen gegebene Regeln, von denen, bei denen man per se erstmal eigentlich nicht wissen konnte, woher diese Regeln kommen oder warum sie da sind, diese zu akzeptieren innerhalb einer Gesellschaft. Und warum der Großteil der Menschen das tut, fand ich tatsächlich interessant, zumal es ja vielleicht auch Gründe gibt, warum man kriminell werden könnte. Also
Zum Beispiel?
Streben nach Macht, Streben nach Profiten, also die Gründe, warum man eben kriminell wird. Mhm. Oder eben halt auch einfach die Strukturen, die eben eine gewisse Ungleichheit vielleicht auch innerhalb der Gesellschaften per se bedingt, die ja durch kriminelle Machenschaften oder kriminelle Aktivitäten vielleicht aufgehoben werden können, gerade wenn es um Streben nach Macht oder nach Einfluss oder nach Vermögen geht.
Also eine Art von sozusagen Gerechtigkeitswiederherstellung in einem vielleicht verqueren Sinne, ja, dass man sagt, ich bin zu kurz gekommen im Leben und jetzt räche ich mich dafür oder solche Geschichten.
Ist ja aus kriminologischer Sicht tatsächlich ein Erklärungsansatz für Devianz.
Interessant, das interessiert mich jetzt wirklich, warum, also man denkt, eigentlich ist ja der normale Diskurs in der Politik ist ja immer sozusagen, die Regeln sind doch irgendwie so wichtig und warum verhalten sich die Leute nicht regelkonform, weil doch die Regeln am Ende demokratisch vereinbart sind und unser gesellschaftliches Gerüst und so. Du siehst es irgendwie anders. Warum ist denn das so, dass die Mehrheit sich regelkonform verhält, in deiner Meinung nach?
Glücklicherweise wollen Menschen dazugehören. Und ich glaube, das ist der größte Anspruch oder der größte Ansporn dahingehend, sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten. Ich wollte nochmal deutlich machen, dass ich Regeln super finde. Ne? Das kann ja so als Gesetze irgendwie ablehnen oder das in Frage stellen. Aber ich meinte damit eher solche Fragen wie, wer hat denn eigentlich diese Gesetze gemacht? Wer entscheidet das? Und faktisch muss man ja immer wieder sagen, dass eigentlich herrschende Klassen diejenigen sind, die festlegen oder vorgeben, welche Gesetze in einem Land oder in einer Gesellschaft gelten. Und dass das nur in geringer Art und Weise hinterfragt wird, das hat mich immer interessiert.
Okay, also aber der Kriminelle stellt sich sozusagen außerhalb der Gruppe und ist deswegen, also dieses Ausgestoßensein ist letztlich das, was man nicht will und deswegen das diszipliniert einen, sozusagen dazuzugehören.
Kann ein Erklärungsansatz sein.
Ja. Wenn wir noch mal einen Moment beim Biografischen bleiben, erinnern Sie sich denn noch an eine Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt in früheren Zeiten, die Sie besonders geärgert hat? Beim Disco-Besuch oder beim Strafzettel oder so?
Nein, ich war immer sehr regelkonform, ja? Natürlich.
Also Sie hatten nie das Gefühl in sozusagen Vorpolizeizeiten, dass es da eine Ungerechtigkeit geben könnte, die Ihnen widerfährt als Bürgerin?
Nein, mir tatsächlich nicht, nein. Mhm.
Und glauben Sie, dass das aber schon passiert? Also dass Staatsgewalt auch ungerecht handelt, jetzt gerade heute 23, also die Polizei, wenn wir sie jetzt ansprechen? Das Thema Ungerechtigkeit in der Art und Weise, wie zum Beispiel in der Drogenfahndung, Thema Racial Profiling kommen wir sicherlich auch zu sprechen. Also das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wie verhalten Sie sich dazu beim Thema?
Meinen Sie jetzt unrechtmäßiges Polizeihandeln oder ungerechtes?
Ja, differenzieren Sie mal, was sind die Unterschiede?
Gut, bei unrechtmäßig geht man ja erstmal davon aus, dass es auch ein rechtmäßiges Handeln gibt. Ne? Mhm. Die Polizei hat Vorgaben, Gesetze, die sie sich halten muss bei der Ausübung ihrer Aufgaben oder beziehungsweise ihrer Maßnahmen. Und wenn sie sich daran hält, dann ist es entweder rechtmäßig oder unrechtmäßig. Ungerechtes Polizeihandeln ist meines Erachtens, kann sowohl rechtmäßig als auch vielleicht unrechtmäßig sein. Also es ist schwierig, jetzt mit diesen Begriffen da wirklich eine Differenz herzukriegen. Wenn Sie meinen, ob Polizei sich auch falsch verhält heutzutage, dann definitiv ja.
Interessant. Also Sie würden sagen, es
gibt... In Teilen, ne?
Also jetzt ja, ja, natürlich. Es gibt aber ein ungerechtes Verhalten, was aber nicht notwendig unrechtmäßig sein muss.
Dann müsste man natürlich erst sich angucken, sind unsere Gesetze tatsächlich immer alle gerecht und werden nicht einzelne Bevölkerungsgruppen vielleicht auch von Gesetzen, die rechtmäßig entstehen, benachteiligt?
Haben Sie da so vor Augen, was könnten das für Situationen sein, für ungerechtes Polizeiverhalten?
Es gibt Polizeigesetze in den Bundesländern, die beispielsweise sagen, dass das Gebiet vor einem Geflüchtetenheim per se ein gefährlicher Ort ist und alle Menschen, die sich dort aufhalten, können quasi anlassunabhängig kontrolliert werden. Mhm.
Das ist von der Gesetzgebung, also sozusagen gesetzlich gedeckt, aber Sie würden sagen, es ist ungerecht, dass die Polizei.
Meine persönliche.
Ja, natürlich, darum geht es ja heute auch. Sie sprechen ja nicht als sozusagen jetzt im Dienst oder als BKA, sondern Sie sprechen auch persönlich. Aber das finde ich eben interessant, weil ich glaube, das geht häufig ja durcheinander, auch bei der Diskussion um den Polizeieinsatz in Lützerath, bei den Klimaprotesten, aber auch grundsätzlich, wie die Polizei sich dort verhält, wird ja schnell gesagt, das wäre eben unverhältnismäßige Gewalt, die eingesetzt worden wäre. Wie zu einem anderen großen Thema, wie ist Gewalt in Ihrer Sicht überhaupt zu rechtfertigen bzw. zu kategorisieren? Was heißt unverhältnismäßig, was heißt verhältnismäßige Gewalt? Sie haben beide ein Interview gemacht, ihr beide habt ein Interview gemacht in der FAZ, wo Sie, glaube ich, gesagt haben, es gibt durchaus einfach rechtmäßige Gewalt. Der Knüppel, der zuschlägt, hat Recht in bestimmten Situationen.
Interessante Formulierung. Also es ist so, dass Polizei ja als Gewaltmonopol per se schon mal die Gewalt innehaben darf. Also Polizei darf Gewalt ausüben, um bestimmte Aufträge, den gesetzlichen Auftrag insbesondere, auszuführen.
Ja.
Und das wird eben legitimiert durch Gesetze. Wenn Polizei Maßnahmen durchsetzen muss, dann darf sie den unmittelbaren Zwang anwenden. Und dieser unmittelbare Zwang ist klar definiert im Gesetz. Was das ist, bei welchen Voraussetzungen der angewendet werden darf. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und eben die Gewalt verhältnismäßig ist, das heißt, sie schießt nicht über das Ziel hinaus, sondern sie steht im Verhältnis zu dem, was eben durchgesetzt werden möchte oder soll, dann ist die Polizeigewalt rechtmäßig. Dann ist das legitim, dass eben Gewalt angewandt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn aber die gesetzlichen Voraussetzungen nicht da sind oder die Gewalt unverhältnismäßig ist in Verbindung zum Ziel, dann ist es eben rechtswidrige.
Also eine Gruppe von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die dort sitzt, einfach nur sitzt, blockiert, die darf nicht mit dem Knüppel sofort traktiert werden. Das wäre unverhältnismäßig. In dem Moment aber, wo sie sich zur Wehr setzt, schon?
Das ist sowas entscheiden Gerichte. Also jetzt so pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber natürlich friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten, die keine Gewalt gegen die Polizei anwenden, dürfen nach meinem Empfinden nicht mit einem Schlagstock traktiert werden. Ne?
Also die Bilder, die wir da dann bei Lützerath gesehen haben, würden auch Sie sagen, wäre unverhältnismäßig gewesen?
Ich habe tatsächlich kein Bild gesehen, wo sitzende Demonstrantinnen mit Schlagstöcken traktiert wurden. Also wenn es das gegeben hat, das mag sein, aber ich habe keins gesehen.
Sondern wann wurden Sie traktiert mit Schlagstöcken?
Es gab bei der Demonstration ja die Situation, es gab eine Versammlung, die war angemeldet, die war rechtmäßig, eine größere Personengruppe entfernt hat von dem Versammlungsgebiet. Und das ist so, Versammlungen sind dann eigentlich örtlich begrenzt. Also dann wird gesagt, da dürft ihr euch versammeln, da dürft ihr auch das Grundrecht ausüben. Aber wenn eben von diesen Auflagen abgewichen wird, dann darf die Polizei eingreifen. Und in diesem Fall war es so, dass eben eine große Personengruppe sich zu dem abgesperrten Gebiet und auch zur Abbruchkante bewegt hat. Und da war eben der Auftrag der Polizei, dieses Gebiet zu schützen. Das heißt, dafür zu sorgen, dass keine Zivilistinnen und Zivilisten auf dieses Gebiet kommen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass es waren so ein paar tausend Menschen, die sich da bewegt haben auf die Polizistinnen und Polizisten, und Sie müssen sich vorstellen, die standen ja nicht in einer Mehrfachkette, sondern die standen einzeln nebeneinander. Wenn so eine große Personengruppe auf einen zugerannt kommt, dass es zum einen beängstigend ist, also ich hätte Angst gehabt, und zum anderen ja auch der Auftrag irgendwie umgesetzt werden muss. Und in diesen Fällen halte ich es für opportun, dass der Schlagstock gezogen wird, zunächst um zu drohen und dann um ihn anzuwenden.
Allerdings, das muss immer eins nach dem anderen sein? Erst drohen, dann anwenden?
Idealerweise wird erst gedroht, ja.
Ah ja, okay.
Wir wissen ja, dass man mit Bildern Politik macht, dass Bilder auch ein Teil der Politik sind. Ich finde das immer ganz schwer bei solchen Einsätzen, jedenfalls wenn man nicht selber dabei ist und das über größere Strecken beobachtet, sondern wenn man nur diese Videoschnipsel sieht, immer ganz schwer zu beurteilen, weil ja häufig, also das sieht man bei Polizeieinsätzen häufig, dass nur der Ausschnitt gefilmt wird und gezeigt wird, in dem tatsächlich sozusagen die Polizei zuschlägt und nicht das, was im Vorfeld passiert ist. Also nicht die möglichen Provokationen, auch die möglichen Angriffe, die es gegeben hat gegen Polizisten. Das ist natürlich auch, das haben wir jetzt in Lützerath natürlich auch wieder gesehen, dieses Stilisieren zu Opfern, das hat ja schon im Vorfeld stattgefunden. Also es wurde ja auch von Aktivistenseite quasi Polizeigewalt herbeigeredet. Also die haben so viel drüber geredet, bevor überhaupt irgendwas passiert war. Und dann ist es in Einzelfällen ja so, hat man den Eindruck, auch dazu gekommen. Wie ist das eigentlich aus Ihrer Sicht? Also man würde ja auch von außen denken, die Polizisten, die da Dienst haben, die machen da irgendwie ihren Job und haben ja eigentlich erstmal kein Interesse daran, sich zu prügeln. Dann gibt es aber natürlich auch in der Polizei wahrscheinlich schon auch Ressentiments. Jemand, der häufiger bei solchen Einsätzen war und angegriffen wurde, geht da wahrscheinlich dann schon auch nicht neutral, sondern mit einer Grundskepsis oder wie gesagt, mit Ressentiments ran. Also was ist denn, also wie kann man sich eigentlich erstmal überhaupt ein Bild davon machen, was da wirklich passiert ist, objektiv? Und zweitens, was kann man eigentlich tun, damit diese, also eigentlich haben wir diese Zeit der Bullenschweine nicht nur rhetorisch, sondern auch tatsächlich hinter uns gelassen. Also auch die Grünen haben jetzt ihre Polizeifreundschaft erkannt und veranstalten Polizeikongresse und so weiter. Also das ist ja alles irgendwie, liegt lange zurück, und trotzdem hat man das Gefühl, diese Konfrontation, Steffen lacht, aber ich weiß gar nicht warum, diese Konfrontation flammt in solchen Momenten dann doch wieder auf, und auch alte Feindbilder kommen wieder hoch, oder?
Was genau war jetzt die Frage?
Zwei Dinge. Genau, ja, tut mir leid. Ich hab selber so ein bisschen laufen lassen. Zum einen erstmal die Frage, wie beurteilt man von außen eigentlich, was da passiert ist, oder wie kann man auch so eine Instrumentalisierung irgendwie verhindern? Was ich gesagt habe, dass diese einzelnen Videoschnipsel gezeigt werden und vielleicht auch ein falscher Eindruck entsteht. Das passiert doch, oder?
Ja, das passiert natürlich. Solche Bilder schreiben Geschichten oder werden ja natürlich auch gezielt so genutzt oder so eingesetzt, um bestimmte Geschichten vielleicht auch zu schreiben. Nichtsdestotrotz gibt es ja dann im Nachgang die Möglichkeit, durch neutrale Ermittlungen von anderen Dienststellen das nochmal komplett zu beleuchten. Und da werden ja dann alle Beweise erhoben. Das heißt, nicht nur die einzelnen kurzen Videosequenzen, sondern dann wird versucht, alles Videomaterial wirklich auszuwerten. Polizei macht ja zum Teil auch eigene Aufnahmen etc. Und dann wird das Ganze natürlich im Gesamtkontext betrachtet.
Aber für die öffentliche Meinung ist das natürlich nicht so relevant wie der Schnipsel, der möglicherweise auf Twitter schon längst viral gegangen ist.
Das ist richtig. Das ist auch eine interessante Frage, inwiefern die Polizei die öffentliche Meinung beeinflussen sollte, darf oder kann. Also diese Bilder sind natürlich sehr rufschädigend, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es, schwierig, sowas wieder einzufangen, weil natürlich werden Gegendarstellungen gegeben und natürlich gibt es Presseerklärungen etc. Aber die Frage ist ja, Was hat man damit zu gewinnen? Ich halte es für wichtiger, dass man im Vorfeld deeskalierend ist, dass man maximal transparent ist in den Maßnahmen, dass deutlich gemacht wird, warum was gemacht wird, was ist der gesetzliche Auftrag, und dass natürlich auch versucht wird, bestmöglich halt zu handeln. Also ich weiß auch, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen nicht gewalttätig sein wollen und definitiv auch keine überschießende Polizeigewalt zustande kommen lassen wollen, weil das im Nachgang natürlich auch sehr schädlich unter Umständen für sie selber sein kann. Also das ist ja nichts, worauf man es ansetzt, wenn man in solche Einsätze geht. Und dementsprechend ist es, ja, es ist halt die heutige Zeit, jeder hat ein Handy, permanent wird alles überall gefilmt, und da muss auch die Polizei mit klarkommen. Aber eine richtige Meinung oder eine richtige Handhabe dagegen gibt es meines Erachtens nicht, außer halt möglichst transparent zu sein, was das polizeiliche Handeln betrifft.
Und jetzt komme ich nochmal auf meinen zweiten Aspekt, dieses Feindbild Polizei, was ja dann eben doch auch wieder aufflackert. Wie ist das denn auf Seiten der Polizei? Also gibt es da auch nicht nur Angst im Vorfeld von so einer Geschichte, sondern dass man, wenn man auf ein paar solcher Demonstrationen war, irgendwie dann auch nicht neutral da reingeht, sondern mit Vorurteilen voreingenommen und dann möglicherweise eben auch das auch von Seiten der Polizei schneller zu Eskalationen kommt, als es vielleicht nötig wäre.
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Polizistinnen und Polizisten am Ende auch Menschen sind und die natürlich auch, wenn sie Gewalt erfahren haben oder vielleicht Ablehnung oder Respektlosigkeiten etc. erfahren, dass das natürlich nicht spurlos an uns vorbeigeht am Ende des Tages auch. Idealerweise wird es natürlich durch Supervision, durch die Briefings nach den Einsätzen etc. in einer gewissen Art und Weise aufgefangen. Aber ich halte es für utopisch zu glauben, dass mit Menschen, die diesen ja auch wirklich teilweise extremen Gewalteskalationen ausgesetzt sind, nichts passiert, auch in hinsichtlich der Einstellung und vielleicht auch des eigenen Verständnisses innerhalb dieser Gesellschaft. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, diese Menschen gehen zur Polizei, in den meist überwiegenden Fällen, um was Gutes zu machen, um die Regeln dieses Staates irgendwie zu schützen oder einen Beitrag dazu zu leisten, dass eben das Land, in dem wir leben, so sicher oder unsicher bleibt, wie es eben ist. Und wenn man dann ja so viel Ablehnung, Respektlosigkeiten etc. erfährt, kann man nach meinem Empfinden schon verstehen, warum vielleicht auch ein gewisses Unverständnis in Bezug auf bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Gruppen entsteht.
Wie ist das jetzt so in Ihrer Gewerkschaft oder das, was Sie so hören von Ihren Kolleginnen und Kollegen? Wie viele Leute haben wirklich als Polizisten schlechte Erfahrungen gemacht, Ablehnung erfahren, vielleicht sogar Angriffe, körperliche Angriffe? Ist das schon verbreitet?
Also es kommt natürlich sehr stark auf den jeweiligen Einsatzbereich ein. Ich glaube, im BKA ist das eher seltener, einfach weil wir eine ganz andere Aufgabe haben beispielsweise. In der Kriminalpolizei würde ich auch sagen, dass die Konfrontationen geringer sind, aber im Bereich Schutzpolizei oder auch geschlossene Einheiten sehr weit verbreitet. Ja.
Nochmal zum Punkt, dass die Polizei heute eigentlich auch eine riesen Social-Media-Abteilung immer dabei haben muss und alles filmen, und das ist ja nicht nur so polemisch gesagt, sondern die Frage der Kameras, die Einsatzkräfte mit sich haben, um Beweismaterial selber zu sichern.
Das ist nicht für Social Media.
Genau, ich meine so, aber trotzdem sind sie ja Filmer, wenn man so will. Das ist nicht für Social Media, könnte man wahrscheinlich aber auch benutzen dann im entscheidenden Moment oder so. Naja, ich meine nur, der Kampf, wie Sie es ja geschildert haben, um den guten Ruf der Polizei, ist heute ja auch einer, der auf den sozialen Netzwerken und in den Medien geführt wird. So. Und ich hatte das Gefühl, dass bei der eben vorhin angesprochenen Putsch-Situation, ja, also der Prinz, der in Handschellen aus dem Gutanwesen geführt wurde, dass da sozusagen mal der öffentlichkeitswirksame Impetus von jetzt verantwortlichen Polizeiseiten etwas über das Ziel hinausgeschossen ist. Da wurde ja dann der Vorwurf gemacht, dass das eigentlich eine inszenierte Kampagne gewesen ist. Warum haben jeder Hubschrauber, der gelandet ist, war hervorragend gefilmt, alle Medienanstalten waren vorher darüber informiert. Würden Sie sagen, dass da die Polizei, wenn man es jetzt mal so generalisiert, etwas auch zu viel gemacht hat an Medienarbeit und Pressearbeit im Vorfeld so eines Einsatzes?
Nee, würde ich nicht sagen. Also Sie müssen sich vorstellen, das war ein Rieseneinsatz bundesweit. Sind morgens irgendwie Einsatzkräfte vorgefahren, teilweise Spezialkräfte etc. Ja. Und da muss natürlich im Vorfeld informiert werden. Also das heißt, die örtlichen Polizeibehörden etc. müssen informiert werden. Und man spricht im Vertrauen im Vorfeld häufig auch mit Medienvertreterinnen und Vertretern, damit das einfach bekannt ist, damit solche großen Einsatzlagen bekannt sind. Da werden natürlich keine Details oder keine Interna verraten, aber es wird deutlich gemacht, was passiert natürlich. Und Sie müssen auch bedenken, dass dieser Einsatz derart groß war, dass extrem viele Bereiche eingebunden waren. Das war ja ein BKA-Einsatz, also Sie sprechen von dem Reichsbürgerverfahren, genau, das war ja ein BKA-Verfahren, und da sind natürlich ganz viele andere Behörden und auch Ministerien eingebunden gewesen. Und das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass man irgendwann auch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle natürlich darüber verliert, wer erzählt wann, jetzt, wem, was, wenn natürlich so viele einzelne Akteure eingebunden werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gezielt durchgestochen ist, weil dafür waren die Maßnahmen zu erfolgreich. Also es ist ja nicht so, dass irgendetwas nicht funktioniert hätte im Nachgang. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass je größer der Einsatz und je mehr Akteure involviert sind, je mehr Behörden involviert sind, umso weniger hat man das am Ende unter Kontrolle.
Aber es war eine gezielt medienpolitische Angelegenheit. Die Polizei hat versucht, die Medien auf ihre Seite zu holen, würde man sagen. Weil, jetzt mal ganz objektiv gesagt, Vorverurteilung fand damit sofort statt. Der Mann wurde abgeführt. Hätte ja auch sein können, dass er nicht schuldig gewesen ist. Jetzt in einer demokratischen Welt gilt ja dann immer noch die Unschuldsvermutung, auch bei so jemandem. Jetzt hat man ihn aber sofort schon sozusagen auf allen Kanälen gehabt, wenige Stunden später. Ist das nicht in gewisser Weise unverantwortlich für sozusagen eine rechtsschützende Institution, diesen Vorverurteilung eigentlich mithilfe der Medien so Feuer freigegeben zu haben?
Also diese Intention ist ja nicht die Intention der Polizei, sondern
sagen
die Intention
Sie,
so der Polizei ja. ist natürlich möglichst transparent im Vorfeld zu informieren, weil, stellen Sie sich vor, Sie wohnen in irgendeinem kleinen Dorf und dann fährt da morgens ein Vito vor mit 8 vermummten Menschen, die rausspringen und ein Haus stürmen von mir aus. Und da weiß niemand was drüber, weder die örtliche Polizeibehörde noch irgendwelche anderen Medienvertreter.
Aber NTV-Livestream, warum muss das sein?
Das muss meines Erachtens nicht sein, aber das müssten Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen fragen, warum das sein muss am Ende des Tages.
Aber ich habe manchmal schon den Eindruck, wir müssen jetzt gar nicht uns zu sehr auf diese Reichsbürgergeschichte fokussieren, aber gibt es nicht schon auch bei der Polizei manchmal sowas wie ein Schrei nach Liebe, würde ich es jetzt mal nennen, also so eine Art von, könnt ihr bitte auch mal sehen, was wir alles Tolles machen, weil natürlich die Berichterstattung sich jetzt, wenn man mal auf die vergangenen Jahre guckt, was sind die großen Themen beim Thema Polizei, ist halt irgendwie Rassismus bei der Polizei, würde ich mal sagen, ist das Top-Thema, also alles um Racial Profiling, dann irgendwelche gewaltsamen Ausschreitungen am 1. Mai in Lützerath und sonst wo. Und dann gibt's vielleicht noch zwei, drei andere Themen, aber dass die Polizei mein Freund und Helfer ist oder das, was mal glückt oder ähnliche Dinge kommen, ja, relativ selten vor. Und dann geht's noch irgendwie um sozusagen, die wollen immer mehr Kompetenzen und Überwachungsstaat und diese ganzen Geschichten. Das sind jetzt aus der politischen Berichterstattung, würde ich sagen, die Themen. Und deswegen würde ich das sogar verstehen, dass eine Polizei sagt, können wir auch mal bitte darüber reden, was wir alles Tolles machen. Und wenn wir dann einen erfolgreichen Einsatz haben, und das ist ja auch nicht das der einzige Fall, also medienwirksame Inszenierungen von abgeführten, also Kachelmann und ähnliche, das gibt es ja, das ist vielleicht auch dann in der Justiz noch, aber gibt es, also würden Sie nicht sagen, dass es irgendwie, ich habe es jetzt etwas polemisch Schrei nach Liebe genannt, aber dass es irgendwie sowas gibt wie ein Bedürfnis auch nach positiver Aufmerksamkeit, auch vielleicht nach Anerkennung, also apropos Polizisten sind auch Menschen.
Also jetzt so die einzelnen Menschen, natürlich, jeder Mensch hätte gerne Anerkennung oder möchte gerne wertgeschätzt werden für das, was er oder sie tut. Ich glaube, das ist ja, ist ja irgendwie natürlich. Ob die Polizei jetzt als Institution oder ob Intentionen der Institution darauf ausgelegt sind, dass man vielleicht auch mal ein bisschen besser dasteht. Also jetzt gerade im Kontext von solchen operativen Ermittlungsmaßnahmen, glaube ich nicht, weil da ist der
steht zu viel auf dem Spiel.
Genau, also da hat man einfach einen ganz anderen Fokus. Aber natürlich versucht man schon auch gezielt das Image oder beziehungsweise doch das Bild der Polizei in der Gesellschaft zu verbessern. Man versucht irgendwie nahbarer zu sein, man versucht transparenter zu sein, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass man auch als Polizei das dann in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch aushalten muss. Aber wenn man sich anguckt, ich glaube, in weit überwiegenden Teil der Bevölkerung hat die Polizei auch ein ganz gutes Bild. Also Polizei ist jetzt nicht so, manchmal könnte man ja denken irgendwie, dass alle hassen die Polizei.
Nicht so schlecht wie Journalisten zum Beispiel.
Ja, kann man auch mal drüber reden. Ne? Also nichtsdestotrotz ist, ich glaube, dass der Beruf der Polizistin und des Polizisten sind eigentlich schon noch anerkannte Berufe.
Was ist denn das größte Problem der Polizei im Moment? Was würden Sie sagen innerhalb der Polizei? Was ist das Drängendste? Woran leidet diese Institution gerade?
Also das Problem ist, in Deutschland gibt es ja nicht die Polizei. Sie haben ja unfassbar viele verschiedene Behörden, Organisationsstrukturen, Institutionen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse oder auch Problemlagen hat. Also deshalb so pauschal kann ich die Frage tatsächlich nicht beantworten. Was natürlich, glaube ich, aber alle betrifft, sind Dinge wie der demografische Wandel, Fachkräftemangel, gerade im Bereich IT, Personalmangel generell. Also viele Menschen werden pensioniert. Mit dem demografischen Wandel geht das natürlich einher. Und jetzt vor dem Hintergrund natürlich der massiven haushalterischen Belastungen unseres Landes auch krasse Sparvorgaben, die auch in den nächsten Jahren wieder ordentlich reinhauen werden.
Und würden Sie, also sozusagen als Laie betrachtet, kann man sagen, die Polizei in Deutschland ist doch relativ erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also die Statistiken der Kriminalität, darüber sprechen wir, gehen ja eigentlich eher zurück. Einbrüche gehen zurück, Straftaten grundsätzlich werden, obwohl man gefühlt, das Gefühl, es wird mehr, eigentlich ja weniger. So jedenfalls steht es immer auch in unserer Zeitung. Also macht die Polizei nicht einfach immer einen besseren Job, könnte man sagen, in den letzten Jahren? Oder hat sich sozusagen politisch so viel verändert, dass bestimmte Voraussetzungen einfach anders geworden sind als jetzt noch, was weiß ich, in den 80er, 70er Jahren?
Sie meinen jetzt in Bezug darauf, dass die Kriminalität nicht zugenommen hat? Also ich glaube, wir haben tatsächlich eine sehr gut ausgebildete und gut funktionierende Polizei in Deutschland tatsächlich. Und ich glaube aber auch, dass wir in relativ guten Zeiten gelebt haben in den letzten Jahren in Bezug auf Kriminalitätsentwicklungen, vielleicht auch Polarisierung, also jetzt nicht pauschal gesprochen, aber in die Bereiche, die Sie gerade genannt haben. Aber natürlich gibt es auch Bereiche, die massiv zunehmen, ja, sei es Cybercrime zum Beispiel. Oder die ganzen schrecklichen Fälle von Missbrauchsdarstellungen oder Kindesmissbrauch etc. Das sind ja alles Themen, die zunehmend aufploppen, natürlich auch irgendwie angestoßen oder auch befeuert durch das Internet. Also das Internet verändert ja auch die ganzen Kriminalitätsphänomene massiv. Und da muss sich die Polizei natürlich auch irgendwie drauf einstellen. Und trotzdem sieht man natürlich auch die Covid-Pandemie, darf man auch nicht jetzt rausrechnen aus den Entwicklungen, wie sich Kriminalität entwickelt hat in den letzten Jahren, dass wir einfach viele verschiedene Phänomene dazu bekommen. Es wird alles ein bisschen differenzierter, kleinteiliger, es wird irgendwie auch schwieriger. Wir haben Extremismen in einer Art und Weise, die es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Alles wird irgendwie ja, weniger greifbar und ja, ja, abstrakter.
Also das hätte ich nämlich gedacht, dass Sie das sagen. Eigentlich die Überforderung ist doch enorm, stelle ich mir vor. Was muss man als Polizist im Polizist alles sein? Man muss irgendwie eben Cyber-Sicherheit im Blick haben. Man muss politikwissenschaftlich, soziologisch gebildet sein. Man muss gleichzeitig Clan-Kriminalität haben, Fremdsprachen beherrschen. Man muss auch noch die achtsame Sprache haben. Also ich meine, es ist ja eine irrsinnige Herausforderung, denke ich manchmal, wenn man diesen Beruf, den man sich früher irgendwie so schön vorstellte, der läuft dann abends mal durchs Viertel und guckt, wie so die Rollläden runter sind oder so. Das hat ja mit dem Beruf des Polizisten gar nichts mehr zu tun, oder? Also die Komplexität ist doch enorm gestiegen.
Ja.
Wir sind krass, Bereich, oder? Wir sind schon ziemlich krass. Aber das heißt doch, aber eigentlich, wann kann ich heute Polizist werden? Muss ich dafür studiert haben?
Übliche, wenn Sie in den gehobenen Dienst wollen, müssen Sie studiert haben.
Also Abi
haben,
muss ich haben.
Ja, oder Fachhochschulreife, glaube ich, reicht.
Also ich kann Realschule, muss kein Abi haben, aber ich muss
Fachhochschulreife ist die 12, oder?
Fachhochschulreife, okay. Ja. Nee, also das wäre noch ganz kurz.
Für den gehobenen Dienst, Entschuldigung, es gibt ja noch den mittleren Dienst, genau. Aber das ist jetzt voll so Beamten-basic, das finde ich langweilig. Also es gibt verschiedene Laufbahnen und je nachdem, welche Laufbahn man anstrebt, braucht man unterschiedliche Schulabschlüsse, ja.
Genau. Und wie screent man jetzt, also noch, sehen Sie mal ganz kurz, wie guckt man dann, ob jemand sozusagen geeignet ist? Was macht ihn geeignet dafür? Psychologische Tests werden gemacht, aber eben auch solche Tests. Versteht er die Komplexität unserer Welt, oder? Könnte ich mir vorstellen.
Das wäre schön, wenn wir solche Tests hätten. Also, wie versteht er die Komplexität? Ich verstehe die Komplexität der Welt nicht. Ich weiß nicht, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, wenn sonst. Wenn
nee, da müssen Sie schon FAZ-Leser sein, um
das zu verstehen. Bin ich ja nicht, zum Glück.
Aber ich meine nur, sozusagen, die Anforderungen, wie checkt man, ob jemand der Sache gewachsen ist?
Also, es gibt natürlich Auswahlverfahren in jeder einzelnen Behörde, in jedem Bundesland, die sind zum Teil unterschiedlich. Da wird einmal die körperliche Eignung natürlich getestet, dann die gesundheitliche Eignung, also die Leute werden untersucht. Und dann gibt es einen psychodiagnostischen Test, nennt man das. Da wird quasi die Intelligenz getestet, so heißt es, glaube ich. Und dann gibt es natürlich noch so ein Interview. Und in diesem Interview werden verschiedene Bereiche natürlich abgefragt. Da geht es um gesellschaftspolitisches Problembewusstsein, aber auch, wie informiert sind die Menschen in Bezug auf Tagespolitik? Wie genau haben sie sich mit ihrem Arbeitgeber auseinandergesetzt? Wissen sie, was Föderalismus ist? Verstehen sie den Staatsaufbau in Deutschland? Also solche Dinge werden natürlich schon abgefragt. Ja, also das wird schon abgefragt. Ja.
Jetzt haben wir ja irgendwie schon gehört, die Kriminalität geht tendenziell zurück.
Es gibt eine Frage.
Ach so, es gibt eine Frage, bitte.
Ja, guten Abend, mein Name ist June Meltan. Ich hole ein bisschen von vornherein aus. Ich glaube, die Polizei verteidigt das grundsätzlich das bestehende Recht, also die bestehende Gesetzgebung. Die bestehende Gesetzgebung, da sie Bestand ist, ist, würde ich jetzt mal provokativ sagen, grundsätzlich konservativ, weil sie bewahren soll das, was Recht ist. Wenn sich also, und ich glaube, da interessiert es mich, wenn also Leute gegen bestehendes Recht verstoßen, wie meinetwegen Klimaaktivisten. Wir aber gleichzeitig als Gesellschaft wissen, Klimaaktivismus braucht's, weil wir sind wirklich, ich bin jetzt gar kein Klimaaktivist, aber wir stehen wirklich 5 vor 12. Das heißt, es sind also junge Menschen, die verstoßen gegen bestehendes Recht, aber mit Argumenten, wo wir sagen, die haben so Unrecht. Jetzt stehen da Polizisten, und ich verstehe das, die sagen, mein Auftrag ist, wer sich mit der Hand an einem Autobahn festklebt, verstößt gegen bestehendes Recht. Also habe ich gesetzlich Recht, gegen den vorzugehen, und ich habe sogar das Recht zu sagen, du bist kriminell. Und wie wir ja alle wissen, Gesetze ändern sich, weil die Gesellschaft sich ändert. Sonst gäbe es keine Arbeitslosengesetze, sonst durfte man immer noch weiter vergewaltigen und dann hätte auch keine Frau Wahlrecht. Also die Gesetze wandern ja mit dem Wandel der Gesellschaft. Und da würde mich interessieren, weil es geht ja um, wie kriminell ist Deutschland. Es geht ja sozusagen nicht so sehr, wann jetzt jemand Polizist sein darf, sondern wie geht die Polizei mit diesem Wandel? Wie stehen Sie dazu, dass Sie sagen, ich gehe jetzt gegen Leute vor, von denen ich eigentlich weiß, dass sie politisch durchaus ernst genommen werden dürften und eigentlich nicht kriminalisiert werden sollen? Aber das Recht sieht vor, die sind kriminell. Das würde mich innerhalb der Polizei sein. Wie gehen Sie mit dieser Gegensetzung und wie gehen Sie damit um, dass Sie sozusagen gegen irgendwann kriminelle Menschen vorgehen, die aber etwas vertreten, wo man sagt, ist eigentlich durchaus verständlich.
Ja, aber ich glaube da, Sie haben es selber schon gesagt, das ist nicht die Aufgabe der Polizei, sondern das ist die Aufgabe der Politik und die Aufgabe der Gesetzgebung. Wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland und die Polizei ist die Exekutive, wir sind die Ausführung der Gewalt.
Bei dem, dass man sozusagen sagt, also ist die Polizei lediglich willfähriger Menschen, die sozusagen von oben, also du, wenn ich knüppeln soll, dann knüppel ich halt.
Wenn Sie es so ausdrücken wollen, also die Polizei hat einen Auftrag, also die Gesetze in Deutschland gelten, die sind da. Und nur weil man der Auffassung ist, dass die Gesetze vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, kann doch eine Polizei nicht einfach sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Das ist in anderen Ländern passiert das, da kommt es dann auch immer wieder zu Putschen, bei denen sich die Polizei auch betätigt, wo dann einfach das demokratische oder das gesellschaftliche Konstrukt ausgehebelt wird. In dem Moment, wo sich Staatsinstitutionen nicht mehr an die geltenden Gesetze halten, haben wir ein großes Problem. Und dementsprechend halte ich es für wichtig und für richtig, dass die Polizei sich natürlich weiterhin an ihren Auftrag hält. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es viele Polizistinnen und Polizisten gibt, die beispielsweise große Probleme damit haben oder hatten, Lützerath zu räumen oder so, weil man einfach die eigenen Werte vielleicht anders gelagert sieht. Oder ganz ehrlich, ich glaube auch oder bin mir oder ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen ein Problem damit haben, Nazi-Demos zu verteidigen oder beziehungsweise zu schützen. Aber das ist einfach der Auftrag. Der Auftrag der Polizei ist es, diese Staatsfunktion aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört es, dass die Gesetze geschützt werden. Und dazu gehört es auch, das Chaos zu verhindern. Und in dem Moment, wo die Polizei selber Teil des Chaos wird, haben wir echt ein Problem. Und dementsprechend, ja, wenn Sie sagen, Polizei ist willfähriger Ausführungsorgan, es ist die ausführende Gewalt, ja. Aber da muss die Politik die Gesetze ändern. Und da muss angesetzt werden. Und nicht, die Polizei kann das nicht ändern.
Dann würden Sie grundsätzlich sagen, dass die Polizei nicht politisch ist.
Die Polizei ist neutral, natürlich.
Mhm. Du hattest eine Frage. Ja, vielleicht nochmal den Punkt, die Kriminalität sinkt in Deutschland. Das sagen ja ein Innenminister nach dem anderen. Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt. Und da interessieren mich zwei Punkte. Also wir haben jetzt vorhin schon angedeutet, die Frage, ist das eigentlich Verdienst der Polizei? Gesellschaftliche Entwicklung ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Aber was ist eigentlich jetzt aus Polizeisicht oder jetzt auch aus Sicht einer Kriminologin, ja, das Ziel? Also kann man... Also gibt es eine kriminalitätsfreie Gesellschaft? Das ist ja irgendwie eine Utopie. Aber ist das, oder mit welchem Level an Kriminalität muss man leben? Was ist so, also ja, was ist sozusagen auch jetzt aus, ich weiß, wir haben jetzt natürlich, Polizei ist nicht politisch und hat keine eigene Agenda, aber trotzdem, was ist sozusagen die Idealvorstellung?
Die Idealvorstellung, Sie meinen jetzt innerhalb einer Gesellschaft, die,
ja.
Naja, die Idealvorstellung wäre natürlich, es gibt keine Kriminalität in Anführungszeichen, beziehungsweise kann man ja dann auch nochmal unterscheiden, was ist denn wirklich schädliche Kriminalität und was ist weniger schädliche Kriminalität für eine Gesellschaft. Per se, glaube ich, kann man sagen, Kriminalität ist etwas sehr Normales, also dass es immer eine gewisse Devianz gibt oder eine Abweichung von Regeln, das ist normal und es wird keine Gesellschaft geben, in der es das nicht gibt. Egal wie hart die Strafen sind, egal wie viel Polizei es gibt, egal wie viel Überwachung es gibt immer Regelverstöße.
Also Abschreckung funktioniert immer nur bis zum gewissen Grad, es sei denn, wir setzen sozusagen die Hälfte der Bevölkerung ein, um die andere Hälfte der Bevölkerung zu überwachen, was ja nicht funktioniert.
Auch das hat nicht funktioniert.
Auch das hat nicht funktioniert.
Hat man ja mehrfach schon gesehen. Also Kriminalität wird es immer geben, Punkt. Und dementsprechend ist es immer so eine Frage, in was für einer Gesellschaft möchte ich leben? Also ich kann für mich beantworten, dass ich Kriminalität in Kauf nehme, wenn ich trotzdem in einer freien Gesellschaft leben kann, in der ich nicht Angst haben muss, dass permanent alles überwacht wird oder ich permanent immer unter Beobachtung stehe. Und ich glaube, diese Diskrepanz oder dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit ist halt immer die Problematik.
Ein altes und schwieriges, genau. Ne? Also Kriminalität ist in gewisser Weise auch, oder ein gewisses Maß an Kriminalität ist auch der sozusagen der Preis einer freiheitlichen Gesellschaft, kann man sagen. Jetzt nochmal auf das Sicherheitsgefühl zu kommen. Das ist ja interessant. Das wird ja seit 2017, glaube ich, erhoben, auch vom BKA. Und da ist ja interessant, dass das auseinandergeht, die Schere zwischen eigentlich sinkender Kriminalität, jedenfalls was das Hellfeld angeht. Also wir wissen ja immer nicht das, was wir nicht wissen. Also die angezeigten Straftaten gehen runter, aber das Unsicherheitsgefühl nimmt eigentlich zu. Und jetzt nach der letzten Studie, die da erschienen ist, insbesondere bei Frauen. Und da gab es dann auch, finde ich, relativ erschütternde Befunde im öffentlichen Nahverkehr. Nachts sagen Frauen, glaube ich, nur 33% der Frauen, dass sie sich sicher fühlen. die nachts unterwegs sind im öffentlichen Nahverkehr. Was jetzt schon, also nur eine von drei Frauen sagt, ich fühle mich sicher.
Unter anderem die regierende Bürgermeisterin von Berlin, die ja gesagt hat, sie fühlt sich nicht sicher, in manchen Gegenden von Berlin nachts U-Bahn zu fahren.
Und bei Männern ist es übrigens interessant, deutlich mehr, also doppelt so viele Männer, also nur einer von drei Männern sagt, ich habe nachts Angst. Welche Rolle ist überhaupt erstmal, erste Frage, dieses Sicherheitsgefühl? Es wird ja nicht ohne Grund irgendwie vom BKA erhoben und trotzdem ist natürlich irgendwie auch Gefühl etwas irgendwie auch schwer greifbares, sehr subjektives, ja. Also gibt auch Leute, die haben einfach keine Angst.
Gut für die.
Ja, also was machen Sie mit solchen Zahlen?
Naja, es ist natürlich irgendwie ein Indikator dafür, wie sich die Gesellschaft insgesamt fühlt oder welche Entwicklung wir innerhalb einer Gesellschaft haben, wenn man sich das subjektive Sicherheitsgefühl anguckt. Ich würde sagen, natürlich ist es für die Polizei wichtig, das zu wissen oder auch zu sehen. Aber die Frage ist ja, was macht man dann damit? Also was ist eigentlich das Ergebnis und was kann Polizei eigentlich machen in diesem Kontext? Gerade wenn man sich jetzt, Sie haben die Kriminalitätsfurcht von Frauen erwähnt, ne? Woher kommt diese Kriminalitätsfurcht? Also wenn man sich das anschaut, ist es so, dass man meistens so zwei Erklärungsansätze hat. Zum einen die subjektive Vulnerabilität, also die Einschätzung der eigentlichen Verletzlichkeit. Also das heißt, wenn ich jetzt angegriffen werde, wie stark gehe ich davon aus, dass ich den Angriff abwehren kann, dass ich den Angriff überleben kann oder wie ich da rauskomme? Das ist so diese subjektive Vulnerabilitätseinschätzung, die man auf der einen Seite hat. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich bei Frauen vermutlich geringer als bei Männern, weil Frauen einfach Männern üblicherweise körperlich unterlegen sind, ist einfach so. Und dementsprechend kommt es eben dann zu dieser Einschätzung, okay, wenn ich von einem Mann angegriffen werde als Frau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dem nicht entgegensetzen kann oder mich nicht wehren kann, relativ hoch. Auf der anderen Seite sind Frauen natürlich generell erstmal unterrepräsentiert bei der Opferwerdung. Also das ist ja auch interessant, weil wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, werden Frauen seltener häufig Opfer von Kriminalität. Meistens sind das eher junge Männer, die meistens Opfer werden. Nichtsdestotrotz sind Frauen überrepräsentiert in manchen Bereichen, insbesondere in schweren Delikten, wie zum Beispiel Sexualdelikten. Und da weiß man, die Auswirkungen von Sexualdelikten auf Opfer oder von sexualisierter Gewalt auf Opfer sind ganz massiv und davor hat man natürlich Angst. Also das heißt, diese beiden Parameter, auf der einen Seite diese Einschätzung, ich kann mich wahrscheinlich nicht wehren, wenn ich angegriffen werde, und auf der anderen Seite das Wissen darum, dass man Opfer von solchen schweren Straftaten werden kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, führt natürlich zu einer vielleicht Überbewertung der eigenen Gefahr, Opfer von einer solchen Straftat zu werden. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Medien massiv auch dazu beitragen, weil bestimmte Straftaten immer wieder total medial in den Fokus rücken.
Das meine ich halt mit dem Gefühl, ne? Also vielleicht hat man auch ein Gefühl von Angstgefühle, weil es eine öffentliche Diskussion gibt.
Nicht nur medial, sondern auch politisch. Also was sind denn die großen Themen in Wahlkämpfen? Das sind meistens Sicherheitsthemen. Und ich glaube, das liegt auch insbesondere daran, dass man sicherheitspolitische Maßnahmen sehr schnell und auch plakativ umsetzen kann. Also das heißt, wenn man das BKA innerhalb von, ich weiß nicht wie viele Jahren, von 5.000 auf 8.000 Mitarbeitende hochfährt, dann kann man sagen, guck mal, was ich alles für eure Sicherheit getan habe. Aber wenn ich Millionen in langfristige Integrationsprojekte beispielsweise stecke, wo man nicht wirklich messen kann, was ist denn jetzt der Output, dann hat man, glaube ich, eine andere Wirksamkeit innerhalb der Wählerinnen und Wähler.
Meiner Erfahrung nach der schnellste Reflex nicht ist, das BKA jedes Jahr um 1.000 Leute zu vergrößern, sondern irgendwelche Strafgesetze zu verschärfen. Das kostet nämlich nichts.
Das kommt
aber zuerst. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber klar, ich meine, so diese Frage Sicherheitsgefühl, was ja irgendwie für den Zusammenhalt der Gesellschaft total relevant ist, ist halt natürlich irgendwie etwas fluide. Ja.
Stichwort Reflexe, Identität von Tätern nennen, ja oder nein? Also Diskussion Silvester, die wir hier in Berlin geführt haben, wo der Wahlkampf ja jetzt auch darum geht, heißt, das ist doch ein Eiertanz, nicht die Vor- und Nachnamen oder sozusagen die Nachnamen auch zu nennen. Wenn ich das richtig sehe, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, ist auch bei den Polizeigewerkschaften diese Forderung schon länger bekannt, dass man nicht sozusagen namenlos anonym, sondern Migrationsherkünfte auch benennt. Wie stehen Sie dazu?
Also die Namen von Beschuldigten werden, genau, glaube ich, generell hoffentlich nicht medial genannt. Aber wenn Sie meinen jetzt die Herkunft oder ob jemand Migrationsbiografie hat, dann ist meine persönliche Meinung, dass das tatsächlich, oder dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man das per se immer negiert. Man muss
negiert.
Richtig.
Okay. Mhm.
Also man sollte es ansprechen. Allerdings muss man es in den Gesamtbezug stellen. Also es reicht nicht zu sagen, wir haben ein Problem mit Integration oder die Menschen mit Migrationsbiografie waren das, die jetzt beispielsweise an Silvester die ganzen Übergriffe begangen haben, weil das nämlich Ausländer sind. Das greift deutlich zu kurz. Nichtsdestotrotz muss man ansprechen, wenn man eine bestimmte Überrepräsentanz in Anführungszeichen hat, dann muss man
warum
das ansprechen.
Warum? Also aus Gründen der Glaubwürdigkeit, Transparenz oder was ist der Aspekt? Damit die Polizei sich nicht vorhalten muss, irgendwas zu vertuschen.
Das ja, und weil natürlich ist ein Faktum, dass natürlich fehlgeschlagen oder schlechte Integration in Anführungszeichen oder Desintegration natürlich ein Faktor sein kann für Kriminalität. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen, die nach Deutschland migrieren oder die Migrationsbiografie haben, per se kriminell werden, sondern auch Deutsche, autochthon Deutsche können Desintegrationserfahrungen erleben innerhalb dieser Gesellschaft und kriminell werden. Also die Frage ist doch nicht, bin ich integriert, aber nicht, bin ich nicht integriert, weil ich Ausländer bin, sondern warum bin ich nicht integriert? Und natürlich haben Menschen, die migrieren nach Deutschland, vielleicht schlechtere Chancen, weil sie einfach vielleicht in bildungsferneren Milieus aufwachsen, weil sie in anderen Stadtteilen aufwachsen etc. Also diese ganzen Fragestellungen darf man ja aber am Ende nicht ausklammern bei der Frage, warum haben wir vielleicht eine Überrepräsentanz von bestimmten Bevölkerungsgruppen.
Aber ist das jetzt nicht die Soziologin, die Ihnen spricht, oder die Kommentatorenaufgabe, eine Polizistin, die einfach, oder eine Pressesprecherin, muss die das alles sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Also das frage ich mich halt, weil Sie sagen, das alleine zu nennen reicht nicht aus. Das heißt, man soll die Nachnamen oder die Migrationshintergründe benennen und gleichzeitig aber auch dann soziologisch einordnen.
Genau, nein, guter Punkt. Das macht natürlich hoffentlich nicht die Polizei, aber das macht hoffentlich die Politik.
Okay.
Also idealerweise, klar kann man das noch dazu sagen, aber tatsächlich ist die Polizei ja auch neutral, was das betrifft. Also wenn gesagt wird, wir haben so und so viele Tatverdächtige mit den und den ethnischen Herkünften etc., dann ist das ja per se erstmal neutral. Polizei sagt ja nicht, das waren übrigens alles Ausländer, sondern die Polizei kommuniziert ja neutral. Die Frage ist, was wird daraus gemacht im medialen Diskurs, im politischen Diskurs? Und da muss es eingeordnet werden.
Interessant. Wir haben dazu zwei Wortmeldungen. Ich würde sagen, wir öffnen, ich habe zwar auch noch ganz viele Fragen, aber das gucke ich mal, wie ich die unterbringe. Wir öffnen jetzt, haben ein Saalmikro. Die erste Frage war dort hinten am Tisch. Vielleicht genau, kurz sagen, wie Sie heißen und so weiter, dann dass wir auch hier transparent sind.
Guten Abend, Gina Malke aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen, genau genommen aus der Ecke von Hanau. Müssen wir das bei Steuerhinterziehung und Finanzbetrug auch machen, dass wir die Namen oder die Vornamen der Täter dann auch medial ausschlachten?
Also generell finde ich Namen nennen ganz verrückt. Also warum nennt man Namen? Also es sind erstmal, diese Menschen haben ja irgendwie auch ein Recht noch auf Privatsphäre, solange, also eigentlich immer. Das heißt, meinen Sie die Herkunft?
Ja, Sie meinen, genau,
Herkunft. Okay, ja. Ja, weil Namen sagen ja auch nicht so viel aus über die Herkunft unter Umständen, ne, am Ende. Theoretisch ja, warum nicht? Natürlich. Also meines Erachtens wäre das die logische Konsequenz.
Jetzt war ich, genau, Sie waren das, ne?
Mhm. Ja, hallo. Stichwort Neutralität der Polizei. Und Silvesterdebatte.
Hi, ich sehe, nee, ich blende zu hart. Ich. Ja, ich bin hier, ich winke, aber ich sehe dich nicht. Ja.
Stichwort Neutralität der Polizei und die Silvesterdebatte. Wie erklären Sie sich, dass die Anzahl der Täter, die Herkunft der Täter nach einigen Tagen, nach den ersten Berichten drastisch reduziert und verändert wurde seitens der Polizei? Das war ja so ein bisschen so die Debatte. Gibt es da Interessen innerhalb der Polizei oder innerhalb von irgendwelchen politischen, ja, Richtungen? Weil das war ja doch dann schon eine Umkehr von den Fakten, wer dann da tätig war.
Kann ich tatsächlich mir nicht anmaßen, irgendwas zu sagen, weil ich die Hintergründe nicht kenne. Also das wäre jetzt ganz fieses Spekulieren. Ich weiß tatsächlich auch nicht, inwiefern es angepasst wurde, weil ich die Zahlen jetzt so nicht parat habe. Kann ich nichts zu sagen, tut mir leid.
Ich glaube, man kann objektiv sagen, dass da in der Kommunikation es nicht ideal gelaufen ist.
Das kann auch ein Grund sein, genau, aber auch das kann ich nicht
beurteilen. Also die Zahlen wurden ja mehrfach korrigiert und der Anteil sozusagen der Ausländer und Doppelstaatler unter den Angriffen auf die Polizisten wurde erst anders dargestellt als später, wobei dann auch immer vermischt wurde die Zahl der Straftaten an Silvester insgesamt und sozusagen der spezielle Bereich der Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte.
Würden Sie denn nicht zustimmen, dass es vielleicht auch um diese Debatte, die ja dann explodiert ist innerhalb der ersten Tagen, vielleicht ein bisschen angebracht wäre, es vielleicht nicht zu voreilig Informationen rauszugeben, die dann, was sich herausstellt, dass es nicht stimmt? Also es hat ja die komplette Debatte bestimmt innerhalb der ersten Tage. Zu Nachteilen von manchen Gruppen.
Das wäre wünschenswert, allerdings weiß ich selber, unter was für massivem Druck halt dann Polizeibehörden stehen, auch aus den Ministerien von außen, ne, wird ja ganz massiv danach gefragt. Also wünschenswert wäre es auch aus Sicht von Polizei immer, wenn man sagen könnte, nee, wir warten jetzt noch mal 5 Tage, wenn wir ganz sicher sind, dann sagen wir es euch. Aber ich glaube, das wäre auch etwas, womit ihr oder die Öffentlichkeit relativ unzufrieden wäre, sodass man natürlich immer irgendwie diesen Spagat halten muss zwischen wir informieren schnellstmöglich, weil wir wollen transparent sein, aber wir wollen auch irgendwie bestmögliche, die Fakten bestmöglich irgendwie validiert haben. Und da passieren einfach Fehler. Und gerade bei solchen medial sehr präsenten Fällen ist da einfach extremer Druck drin. Also das darf man nicht vergessen dabei.
Hier haben wir eine Frage.
Ja, hallo, Lukas Bartruch. Ich wollte nachfragen zu der Rolle der Polizeigewerkschaften zum Thema Neutralität. In der politischen Debatte spielen natürlich die Polizeigewerkschaften, ich namentlich Herr Wendt, ja, vor allen Dingen eine sehr große Rolle. Ja, also immer, wenn es drauf geht, um drauf zu hauen, dann ist er immer ganz vorne dabei und natürlich Strafverschärfung und noch was zu fördern. Insofern wird die Polizei, glaube ich, in der politischen Debatte nicht als neutral wahrgenommen, weil natürlich durch die Gewerkschaften ist. Sollte sich vielleicht die Gewerkschaft da ein bisschen einschränken an dieser Stelle und einfach vielleicht mal ein bisschen irgendwie zurückgehen an dieser Stelle? Was würden Sie an dieser Stelle sagen? Und in diesem Zusammenhang ist ja diese Debatte Schrei nach Liebe, ist ja auch die Frage des Respekts vor der Polizei ja natürlich auch da. Und ich nehme da schon wahr, dass das irgendwie natürlich in der Polizei eine Frage ist irgendwie. Und gerade bei den Silvestergeschichten merkt man, dass das irgendwie extrem ist an dieser Stelle. Trotzdem kommen natürlich mehr Förderungen nach mehr Strafmaßen, also nach Strafverschärfung diesbezüglich. Und natürlich wird dann gleich geliefert. Da ist meine Frage, was sind Ihre Gedanken? Und auch wenn Sie sich mit den Kollegen unterhalten, glauben die tatsächlich, Ihre Kollegen, dass Strafverschärfung den Respekt vor der Polizei was nützt? Oder fügen sich nur Rainer Wendt?
Also vielleicht kurz nicht nur zu sagen, dass wir Rainer Wendt ja eben gerade nicht eingeladen haben, vielleicht auch noch nur zur Klarstellung vorab, dass es ja auch nicht eine Polizeigewerkschaft gibt, sondern 3, ne, glaube ich. Aber da sind Sie die Expertin. Erzählen Sie mal.
Okay.
Nur vielleicht
ganz kurz. Ich hatte gedacht, ich käme um die Gewerkschaftsthematik rumrum. Okay, nein,
so, aber dann sage ich noch was dazu. Oder naja, vielleicht, also, wir müssen auch nicht zu tief einsteigen, aber es ist nicht dieselbe Gewerkschaft wie Rainer Wendt. Und die hat, glaube ich, auch eine andere Ausrichtung, oder?
Ja.
Also jedenfalls mal eine andere Rhetorik.
Ich spreche vielleicht einfach von dem Verband, für den ich heute hier bin und lasse die Thematik vielleicht von Herrn Wendt ein bisschen außen vor. Also wir sind ja die Vertretung der Kriminalpolizei und dementsprechend vertreten wir einen kleinen Anteil der Polizistinnen und Polizisten oder einen kleineren Anteil als jetzt die großen Gewerkschaften wie die Deutsche Polizeigewerkschaft von Herrn Wendt oder auch die Gewerkschaft der Deutschen Polizei. Und natürlich machen Gewerkschaften in irgendeiner Art und Weise Politik, um auf das zurückzukommen, was Sie gesagt haben. Natürlich fordern die Dinge. Und natürlich fordern die das vielleicht teilweise auch polemisch und zugespitzt. Nichtsdestotrotz sind ja nicht alle Forderungen schlecht, auch von der DPOLG und der GDP, möchte ich explizit sagen. Die Frage von Strafverschärfungen ist natürlich auch aus kriminologischer Sicht so eine Sache. Also Strafverschärfungen bringen selten wirklich was, sondern wenn die Gesetze da sind, oder wir haben in Deutschland eigentlich ein ziemlich gutes Strafgesetzrepertoire, die müssen halt angewandt werden und die müssen umgesetzt werden. Und die Frage ist, sind es wirklich Strafverschärfungen, die was bringen, oder wäre nicht vielleicht eine schnelle, dynamische, spontane Justiz, die schnellstmöglich auch wirklich Konsequenzen auf Straftaten irgendwie mit sich bringt, die Antwort, und nicht einfach zu sagen, ja, dann machen wir noch 5 Jahre obendrauf, aber wird dann eh erst in 10 Jahren verurteilt, dann bringt es am Ende irgendwie auch nichts. Also polemisch.
Ich bin überzeugt, also wirklich, das ist ja sehr gut, was Sie sagen, aber ich habe nicht das Gefühl irgendwie, dass es in die Masse der Polizei durchdringt.
Ich habe mich mit der Masse der Polizei tatsächlich auch noch nicht unterhalten, aber diejenigen, mit denen ich spreche, die sind reflektiert und eigentlich auch der Auffassung, dass das Problem weniger ist, dass wir fehlende Strafmaße haben oder dass unsere Strafmaße in Deutschland generell zu gering sind, sondern vielleicht auch, dass es einfach Probleme innerhalb der Justiz gibt. Was ja auch immer noch, wenn man über Polizei und den Erfolg von Polizei spricht, oft vergessen wird, dass wir ja erst wir stehen am Anfang von einem riesigen Prozess, der über Jahre gehen kann. Und die Frage ist ja, was passiert denn mit den Beschuldigten, die wir identifizieren, die wir ermitteln, die wir dann an die Justiz übergeben und in welcher Schnelligkeit oder auch mit welcher Effizienz kann die Justiz überhaupt arbeiten? Also ich will jetzt kein Justizbashing betreiben, aber wenn man sich die Polizei anschaut, muss man eigentlich auch immer mal auf die Justiz gucken.
Wir haben da ganz hinten eine Frage, dann stelle ich in der Zwischenzeit noch meine, weil das so ein weiter Weg ist. Und zwar nochmal ausgehend von dieser vom Sicherheitsgefühl. Mir erzählte mal eine Personenschützerin, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, sie sagte, die gehörte zu den Frauen, die sagt, sie hat gar keine Angst. Und sie erzählte mir eine Theorie, von der ich irgendwie nicht weiß, ob das wirklich sein kann, dass es nicht, also weil es gibt ja eine juristische Diskussion, ob es eigentlich Tätertypen gibt, ja, was nach modernem Verständnis eigentlich nicht mehr gibt, aber sie erzählte mir dann was von Opfertypen. Und es gibt gerade Frauen, die einfach überproportional häufig Opfer werden. Und sie sagt, dass das irgendwie eine Frage ist, wie geht man, wie steht man, was hat man für eine Ausstrahlung, dass es, und die dann auch ein spezielles Opfertraining quasi kriegen können, um nicht so oft Opfer von Gewalt zu werden, und eben Frauen, denen eigentlich nichts passiert, es sei denn, sie sind halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber gibt es sowas wirklich, also jetzt auch wieder an die Kriminologin, gibt es wirklich Opfertypen? Also ich finde das eine irgendwo befremdliche Vorstellung, aber weiß es halt auch einfach nicht.
Es gibt, ich weiß, dass es Befragungen gab, beispielsweise von Straftätern innerhalb, also verurteilte Straftäter, die dahingehend gefragt wurden, wonach sie sich zum Beispiel Opfer ausgesucht haben oder gerade bei Vergewaltigungsdelikten. Mhm. Und da gab es schon eine gewisse, also gewisse Merkmale, die beispielsweise dazu geführt haben, dass die Täter gesagt haben, ah nee, das mache ich nicht oder das wird zu kompliziert oder da wird zu viel Widerstand kommen.
Zum Beispiel, also wirklich der aufrechte Gang oder so.
Beispielsweise aufrechter Gang, klarer Blickkontakt, also solche, also eigentlich Indikatoren, die vielleicht auf ein gewisses Selbstbewusstsein der Frau in Anführungszeichen hingewiesen haben, die dann dazu geführt haben, dass die Täter davon abgelassen haben, ja. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht irgendwie sagen, wie da die Fallzahlen sind, was genau die Merkmale waren, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es scheint schon eine gewisse, ja, eine gewisse Korrelation zu geben zwischen bestimmten Verhaltensweisen oder vielleicht auch Körpermerkmalen und der, ich nenne es jetzt mal, Attraktivität für bestimmte Täter. Allerdings ist das ja jetzt nur wirklich auch ein ganz spezifischer kleiner Ausschnitt Vergewaltigung, Sexualdelikte. Ich kann das nicht pauschal beantworten.
Bitteschön.
Hallo Sebastian, ich habe eine kleine Frage zum Thema Statistik. Sie haben ja eingangs gesagt, Sie waren im Rauschgiftdezernat in Offenbach oder in Frankfurt oder Wiesbaden wahrscheinlich.
Na, ein bisschen anders die Geschichte, aber ja.
Gut, und meine Frage geht so Richtung Thema Kontrolldelikte, also auch Thema Statistik. Ich lese irgendwie seit Jahren immer wieder, dass es so das Gerücht gibt, dass man gerade im BDMG-Bereich die Polizisten am Ende des Jahres losschickt, um sogenannte Kontrolldelikte zu erhaschen. Bedeutet, man hat auf der einen Seite eine Straftat, auf der anderen Seite aber auch eine geklärte Straftat. Und wenn man dann immer praktisch auf die Gesamtstatistik schaut, wie viele geklärte Straftaten hat man, nutzt man halt sehr gern das Betäubungsmittelgesetz, um dann auf die Straßen zu gehen und dann praktisch einfache Konsumenten zu verfolgen und dann das sozusagen in die Gesamtstatistik einlaufen zu lassen. Da wollte ich gern fragen, ob Sie mir da eine Antwort drauf geben können, ob das, Sie sind ja das Sprachrohr der Kriminalbeamten, ob das so kleine Delikte sind, ob Sie da überhaupt, ob das jetzt nur Streifenpolizisten sind oder ob das die auch beschäftigt und ihre angebundenen Kriminalbeamten dann zu Ihnen gehen. Oder ich habe auch jetzt einen Fiedler gesehen, Sie sind da, glaube ich, der Chef.
Ja, Sebastian, willst du das beantworten?
Genau, ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt drei Gewerkschaften und in den letzten Jahren habe ich auch irgendwie immer das Bild bekommen, die BK, Ihre Gesellschaft, top. Und dann haben wir so die, dann hat man so die Wendparty, wo man denkt, oh Gott, also es ist wirklich so noch tatsächlich so in den 50ern oder so, ich denke da immer so an McCarthy, wenn ich dann den Rainer Wendt höre, und bei Ihnen ist dann schon ein bisschen progressiv nach vorne, finde ich gut. Und da wollte ich mal fragen, können Sie dazu eine Antwort geben? Ist das denn wirklich so? Also wenn man dann wirklich so liest, ja, ich glaube bei Cannabis liest man immer so 260.000 Delikte und davon sind irgendwie 85% Kontrolldelikte von Konsumenten. Mhm. Ich meine, das bedeutet, die schaden niemanden, Täter ist gleich Opfer. Die Polizisten gehen auf die Straße, die gehen vor Flüchtlingsheime, die gehen vor Bahnhöfe, die gehen dort, wo man im Endeffekt relativ leicht mit Racial Proof, mein Englisch ist nicht so gut.
Ist okay.
Und nutzt dann sozusagen, um die Statistik aufzubessern. Also ich meine, ich lese das seit 10 Jahren. Ist da was dran?
Okay, also da ich nicht in Offenbach arbeite, kann ich auch nicht für die Polizei in Offenbach sprechen.
Berlin wäre toll.
Ach so, nee, in Berlin arbeite ich auch nicht, spreche ich auch nicht für. Aber nee, worauf ich also was ich beantworten kann, ist erstmal, was ist denn die polizeiliche Kriminalstatistik?
Ja. Also fragen Sie mich.
Ja, also glauben Sie, das ist ein Abbild der Realität, wie die Kriminalität so aussieht, oder ist es am Ende einfach nur ein Arbeitsnachweis der Polizei? Genau, ja. Also das heißt, die polizeiliche Kriminalstatistik hat ja auch niemals den Anspruch zu sagen, dass das wirklich ein Abbild von Kriminalität ist. Und sondern da werden einfach polizeiliche Vorgänge abgebildet. Nichtsdestotrotz ist sie trotzdem wichtig für Polizei, weil da natürlich auch Entwicklungen dran festgestellt werden können und gewisse Schwerpunkte vielleicht auch gesetzt werden können. Im Bereich Entschuldigung, Rauschgiftkriminalität ist es natürlich so, dass wir Kontrollkriminalität haben. Das bedeutet, diese Kriminalität wird nicht sichtbar, weil niemand zur Polizei geht und das anzeigt. So.
Es gibt keinen Kläger. Sie sind der Kläger sozusagen.
Richtig. Und das ist so ein bisschen so, je mehr man hinguckt, umso mehr sieht man natürlich dann auch am Ende. Ne? Das ist so, wenn ich nicht unter das Bett gucke, dann sehe ich auch nicht, wie viel Staub da liegt. Und so ist es auch ein bisschen mit Rauschgiftkriminalität. Das heißt, wenn ich da jetzt meinen Fokus, meinen Schwerpunkt drauf setze, Rauschgiftkriminalität zu machen, viele Kontrollen zu machen, dann steigen natürlich die Zahlen. Ja.
Und also auch die aufgeklärten Taten dann sozusagen, auf die man ja scharf ist, wenn man dann praktisch eine Abteilung hat,
richtig,
um aufzusteigen.
Also, naja, wenn Sie jetzt am Görlitzer Park jemanden kontrollieren, dann ist das ja direkt schon quasi mit aufgeklärt, weil Sie ja jemanden festgestellt haben mit Rauschgift und so geht natürlich dann die Aufklärungsquote nach oben, ja.
Genau. Und jetzt die Frage in der Kombination mit dem Bild der Polizei. Schadet das nicht den Polizisten? Ich meine, man wächst, also keine Ahnung, wenn man in Berlin aufwächst, ich bin nicht in Berlin aufgewachsen, kann ich mir halt vorstellen, so ab dem Alter von 12, 13, 14, 15 Jahren hat man ja im Endeffekt immer so diesen Hintergedanken, ja, das ist ein Polizist, könnte ja wieder in Kontrolle gelegt werden. Ich renne mal weg.
Ja, aber Sie implizieren jetzt eine Intention dahinter, also dass man die Zahlen quasi pimpt. Das weiß ich, das kann ich nicht beurteilen, ob das so ist, das weiß ich nicht. Also was aber natürlich Fakt ist, ist, dass man in dem Bereich der Kontrollkriminalität mit jedem kontrollierten Menschen, der irgendwie eine nicht erlaubte Substanz dabei hat, natürlich auch einen Fall generiert. Ja, das kann ich sagen. Ob da eine Intention dahinter steht, um diese Zahlen irgendwie aufzupimpen,
weil sie wahrscheinlich nur die großen Fische haben, ne? Beim
Richtig, immer nur die ganz großen.
Ja. Gut, alles klar.
Danke. Wir haben da hinten noch.
Achso, wir haben hier zwei Fragen noch hier.
Hallo, Nicola Bold. Wir haben jetzt eben viel über diese Statistiken gesprochen und die Zahlen, wo sich das hin entwickeln sollte. Und an einer Stelle haben Sie auch gesagt, wir haben hier eine gute Polizei in Deutschland. Jetzt frage ich mich nochmal mit diesen Kürzungen, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Also dass wir haben irgendwie ein toughes Budget, das wird wahrscheinlich kleiner. Haben wir denn Vorbilder? Also eine gute Polizei in Deutschland, da denke ich jetzt sofort an die EU. Gibt es andere Polizei in anderen Ländern, von denen Sie sagen, da möchten Sie gerne hin, die machen Sachen, die machen wir in Deutschland noch nicht. Ganz operativ, jetzt nicht in den Zahlen, wo möchten wir hin, sondern was möchten Sie gerne verbessern in der Polizei, was würden Sie gerne sehen? Und das natürlich kombiniert mit diesen Kürzungen, ja, was darf auf keinen Fall zu kurz kommen? Wo würden Sie sich wünschen, dass das nicht hinten runterfällt, nur weil kein Geld dafür da ist?
Also die Digitalisierung stellt natürlich die Polizei vor enorme Herausforderungen und es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass aufgrund des Föderalismus unsere IT-Landschaft in Deutschland extrem zerstückelt ist. Und da gibt es ja ein sehr, sehr großes Projekt, also es nennt sich P20, wo seit diversen Jahren versucht wird, eine einheitliche IT-Landschaft für die deutsche Polizei zu schaffen, damit einfach auch der Informationsaustausch besser funktioniert, damit einfach wir auch im 21. Jahrhundert dann irgendwann mal auch mal mit der Polizei ankommen. Und das ist meines Erachtens zentral. Aber dazu gehört auch zum einen, dass man Menschen mit Cyber-Affinität, wie man das nennt, irgendwie findet, die bei der Polizei arbeiten, die auch im Internet sich zurechtfinden können, die vielleicht auch mal kurz ein Skript programmieren können, um bestimmte Dinge irgendwie voranzubringen. Also das heißt, wir brauchen Fachkräfte und wir brauchen aber auch funktionierende IT. Und diese beiden Bereiche, würde ich sagen, sind essentiell dafür, dass halt die großen Kriminalitätsphänomene weiter bekämpft oder bearbeitet werden können. Ja, und jetzt so im EU-Vergleich, würde ich sagen, die Holländer sind sehr, sehr gut in dem Bereich Hightech-Crime, also Cyber etc., da sind die sehr weit. Aber wir müssen uns eigentlich auch nicht verstecken, so was unsere Fähigkeiten betrifft. Wo wir besser werden können, ist, glaube ich, der Informationsaustausch, so ein bisschen dieses Abgleichen von, wer führt eigentlich welche Verfahren gegen wen, also im Kontext des Föderalismus, also da ist Luft nach oben, aber da wird einfach sehr viel gemacht. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass insbesondere dieses Programm 20 fortgeführt wird und dass da nicht zu massiv gekürzt wird. Und darüber hinaus müssen natürlich auch gewisse andere technische Voraussetzungen irgendwie bestehen bleiben. Also wenn jetzt die Polizei so krass zusammengekürzt wird, dass bestimmte Ermittlungen im Darknet oder was auch immer nicht mehr durchgeführt werden können, dann haben wir ein Problem, dann kommen wir an Probleme, ja.
Ganz kurze Nachfrage zum Thema Kompetenzen, weil ich höre auch aus Sicherheitskreisen durchaus, dass in der internationalen Zusammenarbeit ausländische Polizeibehörden teilweise den Kopf darüber schütteln, wie kompliziert man sich das Leben machen kann mit nicht nur unserer Verfassungsgerichtsrechtsprechung, sondern sozusagen auch den diversen anderen komplizierten Übermittlungsvorschriften, wie Behörden Informationen austauschen können. Und das ist sowas wie ein Trennungsgebot zum Beispiel, also Nachrichtendienste und Polizei ist in getrennten Welten unterwegs, ja zum Beispiel die Amerikaner und viele andere überhaupt nicht kennen und so. Und das, ich höre das dann so, dass man viel Überzeugungsarbeit braucht, um zu sagen, warum in Deutschland das und das kompliziert ist, das und das nicht geht. Man dafür noch eine unabhängige Stelle hinzuholen muss und so. Ist das auch Ihre Erfahrung? Also, dass man, also würden Sie auch sich diesem Petitum anschließen, was man von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen teilweise hört, dass es irgendwie übertrieben ist mit den Anforderungen und zu wenig Kompetenzen, gerade im Digitalen? Oder ist das, finden Sie das populistisch?
Ich habe jetzt zwei Themengebiete rausgehört. Einmal die Frage, ist der Föderalismus hinderlich bei der Polizei?
Nee, nicht Föderalismus, eher so dieses die Anforderungen, die ja in Deutschland an Kompetenzen, gerade im, weiß nicht, Quellen-TKÜ und sowas, wahnsinnig hoch sind. Und in anderen Ländern, die haben da ja einen relativ pragmatischen Ansatz, würde ich sagen, und machen da nicht immer mit 10 Kontrollinstanzen. Ich sage es jetzt mal leicht zugespitzt. Sehen Sie das auch so oder finden Sie sowas populistisch?
Also ich finde gut, dass das in Deutschland so ist, dass wir in Deutschland diese Anforderungen haben, dass unsere Grundrechte einfach sehr hochgehangen werden. Und man muss nochmal differenzieren zwischen der Eingriffsbefugnis der Polizei und Eingriffsbefugnisse von Nachrichtendiensten. Das sind ja jetzt nochmal unterschiedliche Herangehensweisen, aber für die Polizei würde ich sagen, dass es Sinn hat, wie unsere Anforderungen sind. Weil Sie es gerade genannt haben, Quellen-TKÜ ist ja auch so ein Thema, was gerade diskutiert wird, ob die Anforderungen hochgesetzt werden sollen im Kontext der Quellen-TKÜ. Da kann ich sagen, das halte ich nicht für sinnvoll. Einfach auf.
Aber Sie finden, so wie es jetzt ist, praktikabel.
Ist es sehr praktikabel.
Ja. Okay, interessant. Bitte.
Hallo, Elena Blessing. Ich möchte nochmal auf das Thema Silvester-Geschehnisse zurückkommen, weil ich mir da noch eine Frage gestellt habe, die Sie mir vielleicht beantworten können. Und zwar genau bei dem Ganzen, wir haben ja vorhin schon gesprochen über Schrei nach Liebe. Ich würde es vielleicht, also ich finde das einen sehr schönen Begriff, aber
kriegen die Ärzte eigentlich Provision dafür?
Also ich würde das Patent anmelden.
Aber würde es vielleicht lieber formulieren als Respekt gegenüber Polizeibeamten und auch anderen Rettungskräften. Ich musste sofort denken an diese ganze Diskussion mit Gaffern auf Autobahnen und Behinderung von Rettungseinsätzen und sowas. Sehen Sie in der Gesellschaft vielleicht so ein grundsätzliches Problem mit, wie man Rettungskräften gegenüber oder auch Polizeibeamten gegenüber begegnet? Sehen Sie da einen Zusammenhang oder würden Sie sagen, das ist eine ganz andere, sind ganz andere Gründe, ganz andere Klientel, die jetzt spezifisch bei diesen Silvesterereignissen da die Straftaten begangen haben und das ist deswegen nicht vergleichbar?
Ich würde sagen, dass es auf jeden Fall zusammenhängt, weil ich glaube, dass auch die Rettungskräfte oder Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und auch eben Not, NRW etc., Notärzte etc., als Vertreterinnen und Vertreter des Staates gesehen werden und in diesem Kontext abgelehnt werden oder abgelehnt wurden. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt das, dass Menschen den Staat ablehnen und vielleicht ihre personifizierten Vertreterinnen und Vertreter? Und da komme ich wieder zu meinem Lieblingswort, nämlich den Desintegrationserfahrungen. Also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft fühle, vielleicht weil ich fehlende Perspektiven habe, weil ich merke, dass ich nicht so unterstützt werde, wie ich vielleicht unterstützt werden sollte etc., dann merke ich auf einmal, vielleicht andere werden besser unterstützt als ich, was ich total ungerecht empfinde. Und dann kommen auch noch Leute und sagen mir hier, mach mal die Rettungsgasse frei oder geh mal bitte zur Seite, ich muss das und das machen. Also krieg auch noch einen Auftrag vielleicht von Vertreterinnen oder Vertretern dieses Staates und lehne das aber per se ab. Also das ist jetzt eine total pauschalisierende Erklärung dafür. Aber es gibt ja sehr umfangreiche Konzepte auch dazu, wie Gewalt tatsächlich entsteht. Und Desintegrationserfahrungen außerhalb der Gesellschaft sind ja ganz häufig Teil davon. Und die Polizei, glaube ich, ist schon lange gewohnt, dass sie dieses in Anführungszeichen Feindbild ist, also dass sie auch diese Ablehnung und diese Gewalt irgendwie ertragen muss. Die neue Qualität, die ich finde auch, die an Silvester deutlich wurde, war halt dieses auch willkürlich gegen Menschen, die halt eigentlich helfen wollen, vorzugehen und wo dann einfach auch, ja, ich aus meiner Warte gar kein Verständnis mehr dafür habe. Also nicht, dass ich Verständnis dafür hätte, dass man die Polizei angreift, generell nicht, also bitte nicht jetzt hier aus dem Kontext reißen. Aber das ist etwas, was schon irgendwie länger bekannt ist, gerade auch an 1. Mai-Demos, Krawallen etc. Aber diese, wird ja immer wieder von dieser Verrohung der Gesellschaft gesprochen, jetzt auch gegen Menschen, die eigentlich explizit wirklich helfen wollen. Das, finde ich, hat eine neue Qualität. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt das? Aber nur darüber zu sprechen, woher diejenigen kommen oder was der Hintergrund ist, ist meines Erachtens zu kurz gedacht, weil das im Endeffekt nicht den Kern des Problems erfasst.
Vielleicht nochmal einen letzten Themenkomplex, der ja auch immer für große Polemiken sorgt, ist die Frage, wie sehen Sie das? Gibt es ein Verhältnis von der Geschlossenheit oder Offenheit von Grenzen und dem Anstieg bzw. Abschwächen von Kriminalität?
Die Frage habe ich nicht verstanden.
Offene Grenzen, mehr Kriminalität, geschlossene Grenzen, weniger Qualität?
Naja, eine Kausalität kann ich nicht erkennen. Was man natürlich feststellen muss, ist, dass einfach im Kontext der Globalisierung und der ganzen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, auch im Schengen-Raum etc. an Reise- und Mobilitätsmöglichkeiten natürlich auch Kriminalität viel besser über Grenzen hinweg sich vernetzen kann. Und wir haben ja vorhin darüber vielleicht auch kurz gesprochen, dass der Austausch innerhalb Deutschlands zwischen den einzelnen Bundesländern von Informationen schon vielleicht so Entwicklungspotenzial nach oben hätte. Wenn man sich das jetzt im EU-Raum anguckt, ist da noch mehr Entwicklungspotenzial. Also das heißt, wie funktioniert der Austausch zwischen den einzelnen Ländern? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern? Und wenn wir komplett transnationale Organisationsstrukturen haben, wie wir sie ja haben in einzelnen Phänomenbereichen, ist natürlich die Logik so ein bisschen, ja okay, wenn die Polizei ihr eigenes Süppchen im eigenen Land kocht und dann anlassbezogen tauschen die sich mal so ein bisschen aus, stößt das natürlich an Grenzen. Aber ob jetzt offene Grenzen tatsächlich mehr Kriminalität verursachen, das kann ich nicht
beantworten. Und nochmal anders gefragt, eben bei 2015 wurde die Frage ja häufig auch Polizistinnen und Polizisten gestellt, kann man Grenzen überhaupt sichern? Also ist das überhaupt möglich, die Vorstellung, dass man eine Grenze, ein Land wie Deutschland, so sichert, dass da genau man weiß, polizeilich, kriminologisch, wer rein und rauskommt?
Also, dann kann ich jetzt aus der fachlichen Expertise her nicht beantworten, aber ich glaube schon, dass gerade das in Deutschland möglich ist, weil wir...
Die Grenzen zu sichern?
Glaube ich schon, ja.
Aha, okay.
Aber die Frage ist, also ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, ich weiß jetzt nicht, was die Antwort...
Nee, ist ja nur sozusagen das Verhältnis von sozusagen Sicherheitsgefühl oder nicht, wenn wir an Wahlkämpfe denken, das hat ja häufig auch damit zu tun, sozusagen wie klar wissen wir, wer ins Land reinkommt und wer nicht, wissen die Sicherheitsapparate, wer da ist und Stichwort Terrorismus.
Also Schmuggeln wird es im Menschenschmuggel etc. oder so, wird es immer geben, also Schleusung nennt man es ja im Menschenschmuggel, sondern Schleusung wird es immer geben, genauso wie es immer auch einfach illegale Güter gibt, die über die Grenzen gehen. Ich glaube, das ist utopisch zu glauben, dass man das komplett unterbinden kann, ja.
Ich habe auch noch eine Frage, das klang jetzt schon an, das Thema Racial Profiling. Also vielleicht kurz zur Erklärung, Racial Profiling ist in Deutschland verboten und bedeutet, dass die Polizei nach äußerlichen Merkmalen, also sozusagen, wenn man so will, rassistisch motiviert vorgeht und immer nur Schwarze oder so kontrolliert. Also das darf sie nicht. Und jetzt frage ich mich aber immer, oder das höre ich so aus der Polizei, wie das in der Praxis eigentlich, wie schwierig das eigentlich ist, ja, weil die Leute sagen dann, also Polizisten erzählen dann, ja, ich bin im Görlitzer Park, mein Erfahrungswissen ist, hier tauschen dunkelhäutige Menschen Handeln mit Drogen, und soll ich jetzt, also es ist dann sozusagen die Polemik ist, dann soll ich jetzt ernsthaft die 80-jährige Oma genauso kontrollieren wie den 20-jährigen Schwarzen, der da steht und so. Das ist natürlich polemisch überspitzt, aber die Frage ist schon, wie dieses Verbot von Racial Profiling, wie das eigentlich funktioniert, und es ist jetzt ja, glaube ich, auch von der Ampelkoalition nochmal sozusagen also nochmal hervorgehoben worden, wie wichtig das ist, soll jetzt ja auch, glaube ich, auch in die Gesetze nochmal explizit reingeschrieben werden. Ich meine das Bundespolizeigesetz. Und wie sich das eigentlich zum Erfahrungswissen zum sogenannten verhält. Wie, also so die Frage ist, kann die Polizei es nicht eigentlich nur falsch machen?
Ja.
Okay, und wie gehen Sie da, also finden Sie das übertrieben, dieses Verbot vom Racial Profiling, oder wie geht man damit um?
Nein, also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Racial Profiling thematisiert und auch darüber spricht und dass es auch per se verboten ist. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es sein muss, permanent kontrolliert zu werden, weil ich einfach weiß bin. Mhm. Und ich kann überhaupt nicht anfangen, mir das wirklich vorzustellen, wie das sein muss. So. Mhm. Und dementsprechend kann ich sehr verstehen, dass man die Polizei dafür kritisiert. Aber auf der anderen Seite, ich meine aus der Praxis, Sie haben es gerade schon gesagt, weiß ich auch, wie es halt läuft oder wie es halt ist. Und natürlich ist es immer auch eine Frage von Ressourceneinsatz. Ja, kontrolliere ich jetzt wirklich alle, die hier jetzt im Park rumgehen, oder mache ich eben eine Vorauswahl aufgrund von meinen kriminalistischen Erfahrungswerten und enge die Auswahl ein. Aber natürlich spielt da halt auch immer die Rolle, was sind denn diese Erfahrungswerte? Und diese Erfahrungswerte sind dann leider häufig auch vielleicht aufgrund
einer gewissen... Also Vorurteils, das ist dann nicht unbedingt Erfahrung, sondern vielleicht Vorurteil.
Das möchte ich nicht unterstellen, sondern es ist vielleicht auch die Erfahrung, dass eine gewisse Überrepräsentanz von bestimmten Bevölkerungsgruppen vielleicht in einem bestimmten Deliktsbereich da sind. Mhm. Und aber am Ende lässt es sich nach meinem Empfinden nicht wirklich aufbrechen, dieses Problem, weil ja, man könnte natürlich alle Menschen in dem Park kontrollieren, aber...
Dann haben wir wieder Massenüberwachung.
So, auch blöd. Dann sind wir auch da, ne?
Hier ist eine Frage dazu. Ach so, genau, erstmal.
Also mein Name, ich sage es nochmal, ist Chun Mei Tan und ich bin natürlich betroffen von Racial Profiling. Ob ich nun am Flughafen stehe oder ob ich in eine Polizeikontrolle gerate oder ob das meine Kinder sind, von denen aufgrund der Vater zwei blond und blauäugig sind, der andere aber auf mich kommt. Ich komme aus zweifach geflüchtete Familie. Meine Großmutter war eine deutsche Jüdin, die sozusagen geflüchtet ist von Deutschland ins Ausland. Und natürlich sind diese Diskussionen, wenn man jetzt, wenn ich um mich herum schaue und das Gefühl habe, ich bin die Einzige, mehr oder weniger im Raum, die klar und deutlich über Racial Profiling sprechen kann, ist diese Diskussion bitter. Ich verstehe sie, aber es ist bitter. Es ist bitter zu sehen, tja Mädchen, du hast Schlitzaugen, du hast schwarze Augen, du kannst noch so gut Deutsch sprechen. Ist dein Problem, dass du bei jeder Polizeikontrolle erstmal geprüft wirst, dass du an jede Grenze geprüft wirst. Und das ist natürlich etwas, und davon haben Sie von vornherein auch gesprochen. Natürlich, wenn man dieses Gefühl hat, wenn man mich nicht hier haben will, dann kann ich mich auch danach verhalten, dass ich nicht hier bin. Und das darf man nicht vergessen. Und wenn man jetzt von Neukölln spricht und Silvester, weil das war gar nicht nur Neukölln, das ist auch so interessant, ist immer nur von Friedrichshain und Neukölln die Rede. Aber wenn wir davon reden, dann sind es Täterprofil, sind Männer zwischen 15 und 40, die ihre eigene Mütter, ihre eigene Kinder und alle die in diesem Dorf, die in diesem Bereich wohnen, die auch häufig keine deutsche Staatsbürger oder zumindest keinen Hintergrund haben, auch Opfer sind. Sind nicht nur weiße, blauäugige Menschen, die sagen, ich bin jetzt von irgendeinem ausländisch-hintergründlichen Menschen Opfer geworden. Nein, die Menschen selber werden alle Opfer. Und natürlich, also sie erleben mich jetzt auch emotional, weil es einfach bitter ist für jemand, dass so über mich gesprochen wird. Und ich sage mal, naja, selber schuld. Hättest du keine Schlitzaugen, könntest du ja die Haare blondieren, bist du auch nicht mehr in diesem Profiling. Und das ist bitter. Also ich möchte nur daran erinnern, Sie sprechen auch über mich und ich möchte wissen, wer bin denn ich in diese Diskussion? Und das sollte sich auch in der deutschen Gesellschaft tragen. Wer sind diese Menschen, über die wir sprechen, wenn wir von offenen und geschlossenen Grenzen sprechen? Weil da geht mir die Hutschnur schon hoch. Ja, geschlossene Grenzen. Ja, gut, ja, dann kämen sie ja nicht. Oder sie kämen doch. Was soll das? Da stehen Menschen an einer Grenze, die brauchen Hilfe. Und es ist nicht, ob wir sie zulassen, ja oder nein. Und es ist auch nicht, ob sie sich integrieren, ja oder nein. Sie sind da. Ich bin da. Ich gehe nicht weg. Verstehen Sie? Und das muss man irgendwie auch mal verstehen.
Nein, ich verstehe Sie und es tut mir schrecklich leid, dass Sie diese Erfahrungen machen in Deutschland, wirklich. Es berührt mich und es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, man muss trotzdem noch mal differenzieren, was kann Polizei leisten weil wir reden ja heute über die Polizei, wir reden ja jetzt nicht über die Frage, wie gehen wir generell mit Menschen, die nach Deutschland migrieren, um. Und natürlich kommt der Polizei ein ganz massiver Beitrag zu oder ein ganz essentieller Auftrag auch zu. Aber die Frage, ob sie Teil dieser Gesellschaft sein können oder ob unsere Gesellschaft vielleicht per se immer noch rassistisch ist, ist ja eine andere. Und diese Frage muss man auch stellen und das sollten wir uns auch stellen in unserer Gesellschaft und nicht nur immer fragen, ist eigentlich die Polizei rassistisch, sondern ist vielleicht die gesamte deutsche Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise immer noch rassistisch? Also einfach jetzt nur mal so in den Raum gestellt. Und wenn Sie sagen, bei der Diskussion über Racial Profiling sollte man auch mehr über die Menschen sprechen, da gebe ich Ihnen recht. Allerdings wird das in dem Kontext der polizeilichen Diskussion oder jetzt in der politischen Diskussion zu komplex. Wir müssen uns ja darauf beschränken, wie kann man dafür sorgen, dass Polizei bestmöglich rechtmäßig arbeitet. Und da können wir natürlich nur angucken, wie können wir die Gesetze so machen, wie können wir unsere Kolleginnen und Kollegen so ausbilden, dass die das bestmöglich machen und halt darum wissen. Und in diesem Kontext, wenn wir bei der Aus- und Fortbildung sind, da müssen wir natürlich darauf abzielen, dass auch klar wird, was durch Racial Profiling passiert, was den Betroffenen passiert, wie sich das anfühlt. Und da können wir vielleicht ansetzen. Aber ich glaube, in dem Gesamtdiskurs jetzt, ob Polizei Racial Profiling betreibt oder nicht, können wir, glaube ich, die Individualschicksale überhaupt auch gar nicht, auch nur angemessen, wirkungsvoll und sinnvoll adressieren. Aber ich habe die Hoffnung und ich weiß das auch, dass das im Bereich der Aus- und Fortbildung passiert und ich hoffe, dass das auch flächendeckend in Deutschland passiert.
Das ist ein Teil der Aus- und Fortbildung, oder? Dieses Training, kein Racial Profiling, Antidiskriminierungstraining und so weiter mittlerweile, ne?
So, dann müssen wir langsam jetzt auf
Genau, Schluss, wir haben noch eins und dann hatten wir hier noch eine Frage, genau. Und noch
zum, du hattest okay. schon eine Frage. Da kommt zum Schluss noch so eine schön produktive Grundsatzfrage, guten Abend, mein Name ist Florian. Eichel, es klang gerade schon an bei Ihnen, als Sie meinten, jetzt kommt wieder die Massenüberwachung zurück. Genau das möchte ich fragen. Ebenso wie ich die Diskussion beobachtet habe, gibt es zwei Überforderungserfahrungen in der Polizei. Zum einen die fachliche Kompetenz. Ein Polizist muss gleichzeitig Cyber-Spezialist sein und in Gendersprache sensibilisiert und nicht Racial Profiling, auch wenn der Common Sense ihm sagt. Andererseits muss er auf hochindividualisierte Gerechtigkeitsanforderungen sensibel reagieren. Das heißt, die Idee eigentlich des individualverantwortlichen Polizisten scheint mir nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein. Meinen Sie, dass China, die Individualverantwortung des einzelnen Polizisten zurückgenommen hat zugunsten einer mechanisierten Generalüberwachung, meinen Sie, dass das die Zukunft ist?
Alter, okay.
China jetzt.
Nein. Genau, nein. Also ich, nein, auf gar keinen Fall. Also ich denke, die Individualverantwortung sollte hochgehalten werden und da müssen wir investieren, da müssen wir auch weiter, möglichst insbesondere in die Aus- und Fortbildung investieren unserer Kolleginnen und Kollegen und es wird aber auch getan. Bestmöglich darauf vorzubereiten, ja.
Gibt noch alles?
Ja, ich habe jetzt verstanden, es gibt nicht mehr so viele Wortbeiträge heute Abend, aber welches Schlagwort mir gefehlt hat, ist die zunehmende und auch nachweisbare Ungleichheit in der deutschen Gesellschaft, weil das Thema ist ja, wie kriminell ist Deutschland? Und wir haben ja auch schon festgestellt, dass nachweisbar ist, dass so kriminell ist Deutschland eigentlich gar nicht, aber uns teilt ja irgendwie alle so ein Störgefühl, dass wir heute Abend hier sind, weil sonst wäre das Thema ja eigentlich langweilig. Und ich frage mich, also Sie haben es ja auch ein bisschen gesagt, ne? Wie ist eigentlich die, oder Huhn und Ei, wo fängt's an? Ist es nicht eigentlich die Ungleichheit? Ich bin arm, ich bin in einem Viertel mit beengtem Wohnraum muss ich rausgehen, um was zu erleben, weil ich kann es vielleicht gar nicht in meiner Heimstätte haben, so wie es vielleicht andere Leute haben. Und es ist angeklungen, aber ich glaube, ich hätte es gerne so, vielleicht das so, was auch ein Faktor für eine Verrohung von der Gesellschaft sein kann, wenn man das Gefühl hat, es ist eigentlich von Anfang an unfair. Und da geht es gar nicht nur um, wie kann ich mich in der Gesellschaft entwickeln, sondern da sind auch so Faktoren, wer erbt in Deutschland, wer startet wie ins Leben, wer kann sich in dieser Stadt noch Wohnraum überhaupt leisten in zentralen Ecken. Weiß nicht, ob ich es auf eine Frage kanalisieren kann, gerade nicht, aber ich glaube, das hat mir gefehlt und wäre vielleicht auch anknüpfend ein bisschen zu Ihrem Wortbeitrag. Also man kann da jetzt so viel fachsimpeln, aber irgendwo ist ja so ein emotionales Störgefühl da und irgendwie wird es nicht, also heute wurde es für mich nicht aufgelöst. So.
Ja, also was ich sagen kann, ist, dass natürlich eine zunehmende soziale Ungerechtigkeit per se auch zu verschiedenen Entwicklung innerhalb einer Gesellschaft führt, die auch Kriminalität bedingen kann. Punkt. Also das heißt, wir haben eine Polarisierung der Gesellschaft, wie man so schön sagt. Wir haben im Herbst dieses Jahres immer wieder vom heißen Herbst gesprochen. Es gab jede Menge Analysen dazu, was für Ausschreitungen etc. erwartet wurden. Gott sei Dank ist nichts passiert. Volksaufstände wurden erwartet. Also natürlich ist eine zunehmende Inflation und auch ein Auseinanderdriften der Schere von Arm und Reich etwas, was Kriminalität massiv bedingt. Und damit einhergehend eben auch, mein Lieblingswort, Desintegrationserfahrungen, weil eben Menschen nicht mehr teilhaben können, weil sie vielleicht sozialen Status verlieren, weil sie feststellen, sie werden niemals teilhaben in dieser Gesellschaft etc. Und das führt zu Gewalt und das führt natürlich auch zu Kriminalität. Und das ist, glaube ich, das, was wir einfach als Grundrauschen mitnehmen können. Also das ist einfach die Grundlage auch dessen, was gerade passiert in unserer Gesellschaft, dass wir so viele neue Gruppen haben, die irgendwie den Staat nicht anerkennen, sei es Querdenker, sei es irgendwelche QAnon-Menschen, Incels, die Frauen hassen etc. Also diese ganzen Zersplitterungen von Menschen, die irgendwie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auch nicht mehr akzeptieren, haben natürlich irgendwie auch was damit zu tun mit Frustrationserfahrungen und dass sie sich nicht mehr Teil von dieser Gesellschaft führen, aufgrund welcher Ressentiments auch immer.
Und aber ist das nicht eigentlich eine Aufgabe dann eher für die Sozialpolitik? Ja, ja. Also ist das was Prävention, was polizeiliche Prävention leisten kann? Oder ist das nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe für, also wo man dann über Hartz-IV-Regelsätze reden kann und anderes und nicht für Polizeiarbeit? Oder also ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich frage mich nur lösungsorientiert.
Ja, aber das ist genau der Punkt, weil ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass aber ganz häufig die Polizei gefragt wird.
Und ja,
Sicherheitsbehörden, von Sicherheitsbehörden wird erwartet, dass das verhindert wird. Von Sicherheitsbehörden wird erwartet, dass Gewalt im sozialen Nahbereich verhindert wird, obwohl hier einfach patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft immer noch dafür sorgen, dass Frauen häufig Opfer von Gewalt werden durch Männer. Also solche Themen werden ja gar nicht irgendwie angesprochen, aber es wird erwartet, dass Polizei was macht.
So. Und da sind wir wieder bei der Überforderung. Also insofern schließt sich, ich glaube auch nicht, dass wir von heute erwarten können, auch nicht von Fragenbruch, das Thema sozusagen abzuräumen. Es geht mehr um Fragen aufzuwerfen. Wir haben auch noch Fragen im Raum. Jetzt frage ich mich, ob wir noch Zeit und Geduld haben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch zwei.
Gut, noch zwei.
Wer
gehen will, geht.
Genau. Ja, genau.
Ich habe eine ganz kurze, bisschen persönliche Frage eigentlich noch. Ich finde es jetzt ganz spannend, mal von jemandem zu hören, der, wie Sie sagten, 13 Jahre bei der Polizei gearbeitet hat. Was ist denn der Effekt fürs Privatleben? Also vielleicht auf der einen Seite positiv, was ziehen Sie aus Ihrer Arbeit im Persönlichen, was wirklich nur man nur als Polizist, nur als jemand in dieser Institution ziehen kann, aber vielleicht auch negativ. Also mein Cousin hat irgendwie lange in einer Antiterror-Einheit gearbeitet, der wollte dann mit mir nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, weil er sagt, ich fühle mich da immer ein bisschen unsicher. Und seit er da nicht mehr arbeitet, geht er mit mir da wieder gerne hin. Also gibt es auch konsequent, so Bürden, die man dort vielleicht aus diesem Job so mit nach Hause nimmt?
Natürlich, also je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, ist das natürlich extrem belastend. Und man geht nach Hause und lässt alles irgendwie im Büro, es gibt Menschen, die das können. Ich kann das tatsächlich auch nicht so gut. Aber es ist natürlich, identifiziert man sich ja auch sehr stark damit. Ne? Man macht ja irgendwie 9 Tage am Tag oder Stunden am Tag, nichts anderes, 9 Stunden am Tag. Und das ist natürlich großer Teil irgendwie auch am Ende der Identität. Aber idealerweise schafft man es trotzdem, da irgendwie einen Ausgleich zu finden. Und Sie hatten auch gefragt, positive Effekte, ne? Ja. Nee, also einige natürlich. Also die Arbeit macht ja Spaß im Endeffekt. Und man hat ja auch irgendwie ich habe den Eindruck, etwas Sinnvolles zu tun tatsächlich. Ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, einfach dafür zu sorgen, dass irgendein Wirtschaftskonzern noch mehr Geld verdient. Also no offense und so. Aber das wäre, glaube ich, für mich nicht cool. Und so habe ich irgendwie so, okay, so sinnvoll oder sinnlos teilweise auch Dinge sind, am Ende des Tages habe ich den Eindruck, irgendwie was Wertiges zu tun oder vielleicht auch einen Unterschied zu machen in einer gewissen Art und Weise, insbesondere auch, weil man ja diese Strukturen, wir haben darüber geredet, sind ja gefestigt über lange Jahre und gerade wenn man irgendwie als junger Mensch in diesen Strukturen sein kann und irgendwie auch eigene Werte und Überzeugungen mit einbringen kann und feststellt, dass es auch angenommen wird, empfinde ich als sehr befriedigend oder auch gut, ja.
Ja, und zum Schluss nochmal ein Denkanschluss. Ich wollte meiner Vorrednerin danken, dass du den Punkt nochmal angebracht hast. Die ökonomische Debatte wird unter den Tisch gekehrt oder ist einfach nicht im Zentrum. Wir haben jetzt über Sanktionen geredet, über die Polizei, über vieles. Aber die soziale Ungleichheit ist natürlich weltweit ein Thema und das ist einfach unter den Tisch gegangen. In Neukölln haben wir eine Arbeitslosenquote über 12%, hohen Arbeitslosenanteil. Also man braucht sich nicht wundern, wenn die Leute, die dort wohnen, und das ist das, was man dann denkt, einfach weniger Perspektive haben als Leute aus Berlin, Wilmersdorf, Schegel, Zehlendorf. Das ist einfach eine Sache. Und diese, vielleicht nochmal als Denkanreiz zum Ende des Abends, nochmal, dass man das nicht vergessen darf. Also dieser ökonomische Faktor in gewissen sozialen Brennpunkten ist natürlich ein maßgeblicher Faktor, meiner Meinung nach. Und das ist viel zu gering betrachtet in dieser Gesamtdebatte. Also danke nochmal dafür, dass du es hervorgebracht hast. Es wird oft immer unter den Tisch gekehrt. Gut. Danke.
Dann, glaube ich, kommen wir jetzt zum...
Okay, jetzt noch als letzte.
Ja.
Ich glaube, wir haben kein Mikrofon. Ich glaube, man kann nicht erinnern. Ich bin mit der sozialen Ungerechtigkeit sofort bei Ihnen. Dennoch, und da haben Sie auch kurz drüber gesprochen, ist die Kriminalität zu weit über 90% männlich. Wenn man sich fragt, warum haben Frauen Angst? Ja klar, weil die Kriminalität auch von 95% von Männern ausgeht. Ist ja logisch, dass ich mehr Angst habe, weil ich eine Frau bin. Und die Kriminalität sich auch zunächst und zuvorderst weltweit gegen Frauen richtet. Und also soziale Ungerechtigkeit bin ich sofort bei Ihnen. Aber ich finde auch, dass auch wenn wir schon bei Profiling sind, dass vor allem dieses Profiling auch bei den Geschlechtern.
Danke, wenn ich dazu was sagen darf. Ja, danke. Ganz wichtiger Punkt. Wir müssen über Männlichkeitsbilder sprechen. Wir müssen innerhalb unserer Gesellschaft insgesamt über Männlichkeitsbilder sprechen und insbesondere auch über die schädlichen Männlichkeitsbilder und welche Formen von Geschlechtergerechtigkeit lernen wir eigentlich oder lernen wir vielleicht eben nicht. Und das bedingt natürlich ganz massiv auch Gewalt, insbesondere gegen Frauen und gegen Minderheiten, aber Gewalt gegen alles oder insgesamt Straftaten. So, Schlusswort, danke.
Genau, und das, beim nächsten Mal sprechen wir auch mal wieder mit einem Mann. Wir haben ja übrigens auf diesem Stuhl,
na Gott sei Dank,
dem werden wir dann diese Fragen stellen. Nein, wir haben ja auf diesem Stuhl, und das ist für die FAZ nicht ganz typisch, wirklich weit überwiegend, ich habe es neulich mal nachgezählt, Frauen. Und wir finden eigentlich, dass die Runden mit Frauen meistens auch netter sind. Nein, nur am Rande. Nein, nein, ich nehme es sofort wieder zurück, das war nur eine kleine Polemik am Ende. Wir hatten auch
jedenfalls
tolle Männer
äußern
schon hier.
Sich sowohl Männer als auch Frauen hier im Raum und das ist ja auch ein gutes Zeichen, das
nein,
ist ein offener Diskurs.
Ich nehme es sofort wieder zurück, wir hatten tolle Männer, wir haben auch nächstes Mal einen tollen Mann, nämlich Simon.
Ja, nächstes Mal haben wir, wollen wir nicht erstmal verabschieden und dann?
Nein, ja, nein, das machen wir danach.
Ah, das machen wir danach, ja. Okay. Nächstes Mal am 28. Februar
ja.
Ist die zweite Junge Köpfe Session, und zwar geht es da zu einem ganz anderen Lebensfeld, nämlich dem des Schauspielers. Da haben wir Dimitri Schad hier, vielleicht den einen oder anderen vom Maxim Gorki Theater noch bekannt und ein wunderbarer Film- und Theaterschauspieler, der mit uns sprechen wird über die Frage, was Schauspiel...
Was ist Männlichkeit, oder?
Was Schauspiel, was Männlichkeit, aber sozusagen in der Frage der Rollenzuschreibung, kann ein Mann eine Frau spielen, kann ein Mann ein Nicht-Deutsches spielen, obwohl er deutsch ist, und diese ganzen Debatten der Identitätspolitik werden wir sicherlich auch mit ihm besprechen.
Genau, und die ja. Wir kündigen schon mal an, im März haben wir dann auch einen sehr prominenten Mann, nämlich Sebastian Kurz.
Allerdings nicht hier,
sondern in Frankfurt, aber trotzdem auch da jetzt also zwei Männer. Vielen Dank, Frau Hagenbuch, das war toll, dass Sie da waren.
Dankeschön für die Einladung.
Ich fand es eine sehr lebendige Diskussion. Vielen Dank wieder an die tollen Wortmeldungen, Beiträge, Kommentare, dass ihr und sie das wieder so lebendig gemacht habt. Ich glaube, ich habe jedenfalls, obwohl ich mich mit dem Bereich ja häufiger befasse, viel gelernt. Vielen Dank, schön, dass Sie so irgendwie praktisch und aus Ihrem Leben erzählt haben.
Dass die Ermittlerin, die sonst immer Fragen stellt, heute mal Fragen beantwortet, das habe ich gemerkt. Das war schon
genau.
Vielen Dank.
Nicht mehr Ermittlerin. Danke auch.
Vielen Dank.